Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Der Imperator ist das leitende Licht, ein Leuchtfeuer der Hoffnung für die Menschheit in einem Universum der Finsternis. So wie wir ihm dienen, so ist er unser größter Diener. So wie wir zu ihm beten, so gelten seine Gedanken nur uns. Und wenn die Dunkelheit kommt und die Schatten uns bedrohen, ist der Imperator mit uns in Körper und Geist. Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Santa.
Und ich bin Dennis.
Moin und herzlich willkommen zu Beim Imperator nichts Neues, der Warhammer 40.000 Lore Podcast. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, hey, das waren doch nicht die alten drei Tevos-Räuber, die ihr sonst immer zuhört.
Alle!
Da war doch noch ein Vierter dabei. Ja, wir haben heute das erste Mal einen Gast dabei und zwar den Dennis.
Schönen guten Tag.
Ja, moin Dennis.
Schönen guten Tag.
Und dann wollen wir eigentlich auch gleich mit dir anfangen. Also wir hatten mal so eine Spezialfolge, wie wir ins Hobby gekommen sind. Und da haben wir halt so ein bisschen erzählt, was uns so ins Hobby gebracht hat. Und das würde ich jetzt dich, Dennis, mal fragen. Stell dich doch einfach mal vor und erzähl uns, was dich so zu Warhammer 40.000 gebracht hat.
Ja, hallo. Ich bin der Dennis. Ich bin aus dem schönen Eschweiler bei Aachen, bin knackige 38 Jahre jung, bin im Warhammer-Hobby seit Episode 2 des deutschen White Dwarfs. Und wirklich reingekommen bin ich zum einen über den Bruder von einem damaligen Freund von mir, der das DSA-Brettspiel, ich glaube, das hieß auch einfach nur DSA, Burg des Schreckens hieß es, glaube ich, ne? Der hatte das, durften wir leider nie mitspielen, aber es hat mich völlig fasziniert. Und als ich als kleines Kind mal heimlich Conan der Barbar geguckt hat, während meine Eltern arbeiten waren, war ich von da an komplett hooked. Und ich gehöre zu den Leuten, die nie genug Geld für Drogen hatten.
Sehr gut, sehr gut. Das genau. Kennen wir irgendwo, ja?
Ja, und dich begeistert an Warhammer 40.000 auch dieser ganze Grimdark-Aspekt. Also wenn man mal deinen Instagram-Account Iron Within sich reinzieht, auch der gleichnamige Podcast, der auch von dir geführt wird, übrigens bei YouTube zu finden.
Leider gerade etwas stiefmütterlich behandelt, ja. Aber ja. Ja, dafür umso mehr
deine gemalt. Schwerpunkte.
Ja, seitdem ich lustige Anekdote dazu. Wenn ihr da Bock drauf habt. Und zwar, ich komme ja hier, Eschweiler, Aachen ist ja Dreiländereck. Ich bin direkt an der holländischen Grenze groß geworden. Und wir hatten keinen richtigen Games Workshop bei uns in der Nähe, aber einen Comicladen, einen holländischen, der hieß Atomic. Und die hatten halt auch so ein buntes Sortiment an Games Workshop Sachen verkauft. Unter anderem halt auch den englischen White Dwarf. Da habe ich mir den dann ab und an mal geholt. Der war leider etwas teurer, aber auch viel dicker als unserer. Und da habe ich damals eine Chaos-Armee gesehen von einem Kanadier. Der Typ hieß Jake Velmix. Der ist übrigens auch bei Facebook. Und der hat habe ich dann im Nachhinein rausgefunden, in Toronto im Games Workshop gearbeitet. Und diese Chaos-Armee war komplett gekitbashed, aber noch alles Zinn damals halt, ne? Also muss der absolute Irrsinn gewesen sein. Aber und da war gerade erst der erste Chaos-Kodex vorgestellt worden. Und da war ganz viel, auch von John Blanche, viel Kitbash-Zeug dabei, ne? Und das hat mich halt total weggehauen. Und als ich dann mit 16 Mal in Kanada im Urlaub gewesen bin, in Toronto, im Games Workshop, stehe ich vor dem Laden und sehe diese wahnsinnig geile, gekitbashte Armee, die ich als kleines Kind mal im White Dwarf gesehen habe und dachte so, oh mein Gott, bin dann da rein, hab total abgefanboyt, ne, hab den Typen kennengelernt, oh mein Gott, ich kenne deine Armee und so. Ja, und seitdem muss ich einfach alles, was ich in die Finger bekomme, umbauen. Und Grimdark ist für mich halt schon irgendwie die Essenz von dem ganzen Warhammer-Ding. Ne? Ich meine, das, was man, wenn man nicht gerade Turnierspieler ist, wahrscheinlich an dem ganzen Ding am faszinierendsten findet, ist halt das Finstere, ne? Die ganzen Abgründe dabei. Und der Grimdark-Aspekt des Umbau- und Malhobbys versucht, das halt einzufangen.
Ja, mega. Auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall mal seine Seite aus bei Instagram. Hauen wir auch in die Shownotes. Wir machen auch mal diese kleine Slideshow jetzt zum Ankündigen der Folge. Wir haben auf jeden Fall dann auch überwiegend Material von Dennis wahrscheinlich mit drin in der ganzen Nummer. Und
ich versuche mich kürzer zu halten.
Nice.
Nee, bloß nicht. Mach das mal, weil das ist ja der Witz bei der ganzen Geschichte. Deswegen bist du ja mit dabei.
Ihr habt es so gewollt.
Das ist ja nicht so, dass man, ne, also wenn man sich Gäste einlädt.
Ja, und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zur nächsten Rubrik soweit. Was haben wir denn die letzten 2 Wochen seit der letzten Folge, beziehungsweise 3 Wochen, um ehrlich zu sein, haben wir leichte technische Probleme gehabt und mussten eine ganze Aufnahme dieser Folge wieder in die Tonne drücken, weil einfach deutsches Internet uns ein wenig in die Karten oder wahrscheinlich in die Karten gespuckt hat.
Ja, es klang, als ob man es mit dem Dosentelefon aufgenommen hätte.
Die Digitalisierung.
Ja, genau. Also, wir hoffen, dass Corona da den Verantwortlichen ein bisschen die Augen öffnet, auch wegen Schulen und wichtigeren Dingen als Warhammer. Und vielleicht haben wir dann in 20, 25 Jahren mal gleichwertiges Internet wie unsere Freunde aus Marokko oder so.
Also mein Nachbar hat ja Glasfaser.
Wow. Und ist das ein Nachbar in Holland? Also ist das immer so die Niederlande als Nachbar oder wirklich ein Nachbar? Das ist in dem Kontext wichtig.
Ja, also so viel einfach dazu. Wir haben quasi echt viel Material weghauen. Vielleicht kommt das irgendwann mal als die verschollene Folge nochmal wieder.
Auf keinen Fall.
Tut das euren Ohren auf jeden Fall mal an dann.
Auf keinen Fall.
Wenn wir mal nichts mehr haben, dann hauen wir die mal raus. Die Aufnahme heißt jetzt auch Episode 6, der zweite Versuch.
Als wenn jemand in einen Blecheimer schreit.
Ja.
Aus voller Kehle.
Als ob ein Blecheimer scheißt, so klang das.
Ja.
Ihr wollt jetzt eigentlich, aber okay.
Nee. Was habt ihr denn die letzten 2, 3 Wochen inzwischen getan seit der letzten Folge? Haut doch mal raus.
Ja. Kann ich anfangen?
Grabowski, willst du anfangen?
Ich fange einfach mal an. Ich ergreife mal hier das Schwert. Ich habe, ich bin immer noch im Geländemodus hart unterwegs.
Grabowski, der Geländewagen.
Ja, der Geländewagen. Mein Gott. Allrad, jetzt geht's auch in die Runde.
Hier in Hamburg fährt man mit dem SUV eigentlich nur zum Friseur nach Blankenese.
Kannst du mir das jetzt bitte nicht kaputt machen?
Oder zum Fitnessstudio,
um dann zu meine 2 Kilometer fahren auf der gut asphaltierten Straße, möchte ich bitte mein Quadro. Also, ja, mach mir das nicht kaputt.
Ja, gut. Jeder wie er mag. Gut,
haben wir es. Also, ich eben Geländemodus, ja. Nein, ich habe ja meine wunderschönen Barrikaden fertig. Das haben wir ja schon auf Instagram gesehen. Oder die ganz netten. Jetzt geht's natürlich an das nächste Geländestück. Da habe ich mein Centerpiece jetzt fertig. Das ist so ein Generator. Der ist jetzt komplett fertig. Und ich habe 3 Container angemalt.
Geil.
Das war liebe Container.
Ja, ich auch. Ich saß da gestern Abend oder vorgestern und dachte mir so, die sind gar nicht mal so scheiße.
Ja, mit einer mega süßen Idee auch. Er hat Santa und mich gefragt, wir sollen mal eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen. Haben wir natürlich sofort gemacht, ohne nach Konsequenzen zu fragen. Und so hat er uns alle auf den Containern irgendwo verewigt.
Andy sagte 8, ich sagte grün.
Ja.
Sind alle unterschiedlich begabt.
Ja, aber wir sind einfache Leute vom Land.
Am Ende vom Lied habe ich einfach Feuerzeugbenzin drüber gegossen, angezündet und einfach ein Foto gemacht. Also,
wir sehen auf jeden Fall richtig stark aus. Da posten wir auf jeden Fall in unserer kleinen
Slideshow. Cool, ja.
Es ist fast fertig. Dieses Wochenende werden die komplett fertig. Womit ich zu Dennis komme, direkt, du musst mal irgend so ein Ding, was ich bei deinen Umbauten immer durchzieht, oder wenn du irgendwie am Malen bist oder irgendwas, sowas wie, keine Ahnung, eine Zahl oder irgendwie ein Schema, irgendwie ein Muster oder
Schädel. Ich mach immer Schädel auf Bases.
Ich mache immer Schädel auf Bases.
Daher hat Games Workshop das.
Ja. Okay. Nee, ja. Ich habe jetzt nämlich kurz beschlossen mal gerade, ich werde dich, Dennis, auch noch bei den Containern mit einbauen.
Ja, geil.
So.
Boah, fühl ich mich ja
Container Dennis, das war früher sein Kriegsname.
Container Dennis. Wie, was? Menschenschieber? Nee, weißt du, hier Bier in Containern, ne? Weil, also in Ostwestfalen gibt's nämlich Contis, also, ne? Das waren, glaube ich, so 12 Knollen waren das, glaube ich, irgendwie. Aber ja, das ist
Container Dennis. Geil. Nee. Und ich benutze im Prinzip immer die gleichen Farben. Ich habe für alles die gleiche Farbpalette.
Ja. Das ist nice.
Schick die doch Grabowski mal rüber und dann kann er in dem Stile doch mal einen Container fertig machen.
Ich habe ja nur 3.
Oder aber es kommen ja noch so ein paar Highlights an die Container, ne?
Ja, nice. Also alles fängt mit einer Zahl zwischen 1 und 10 an, Dennis.
Ja, da können wir uns mal drauf einigen.
11.
Nein! Santa, was hast du denn so getrieben?
Ich habe tatsächlich mich an was rangesetzt, was ich schon lange von mir hergeschoben habe. Ich habe mal mich an die Legion of the Damned Figuren herangesetzt, die ich geschossen habe, die ich ganz liebe Grüße an Merlin abgequatscht habe für den Szene. Die kann ich weder für meine Chaos-Armee einsetzen, noch kann ich sie für meine Dark Angels einsetzen. Die dürfen sie alle nicht benutzen, aber ich fand halt einfach die Modelle geil und hab da Bock drauf gehabt und konnte auch da so ein... Habe eigentlich gedacht, dass ich beim Bemalen von den Flammen halt auch so ein bisschen die Farbverläufe üben kann, die fließenden.
Ja, ist auch echt nice geworden. Ich habe schon Fotos gesehen in unseren internen Gruppen und wir ballern die auf jeden Fall auch in die Slideshow irgendwie bei unserer Vorschau auf die nächste
Folge. Das sind ja auch total geile Modelle.
Das passt insofern ja richtig gut, weil Space Marines immer ballern.
Ja. Ballern, ballern, ballern. Ja, Dennis, was hast du denn so getrieben in den letzten 2 Wochen? Ich habe da Orks gesehen.
Ja, ich habe angefangen, ein Ork-Kill-Team zu bauen, habe einen sehr großen Ork-Boss fertig gebaut und bemalt. Hat großen Spaß gemacht. Ich versuche Grimdark Goth-Orks zu bauen und zu bemalen. Weiß noch nicht genau, wie viele das im Endeffekt werden, aber ja, macht super Spaß. Dann bin zweimal zum Spiel gekommen. Einmal Kill Team und einmal Battlefleet Gothic und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mehr Strike Cruiser brauche, weil für Space Marines der Way to Go ist, Boarding Aktionen zu machen und das macht man sehr, sehr gut mit Strike Cruisern. Und dann habe ich mit meinen Red Talons für das War of the False Primarch Projekt weitergemacht. Also ich bin eigentlich gar nicht der Red Talons Typ, aber da ich die gerade sehr gern spiele und noch ein paar einfach gebaut hatte mal, so aus Spaß, habe ich noch ein paar mehr gemacht und habe jetzt gestern den Imperial Marine, hier diesen Oldschool Marine, habe ich umgebaut in groß und heute fertig bemalt. Ja, und
der hat auch noch diese alte
Ja, genau, ja. Den Bolter Disruptor Rifle Kombiwaffe. Ja. Und der ist fertig. Und sitzt jetzt noch nebenbei an einem Rogue Trader Dreadnought. Das kranke Käferwesen hier von vor 30 Jahren.
Die Kiste, ja. Da hast du aber ziemlich viel herumgebaut, damit der nach was aussieht, ne?
Ja, super viel. Ich habe versucht, in dem Rogue Trader Buch, wenn du das direkt aufschlägst, ist direkt ein Double Spread, wo in der Mitte einer davon ist und der hat jede Menge Kram noch oben drauf.
Ich kenne das Bild, ja.
Und den versuche ich so ein bisschen nachzubauen. Finde ich eh immer, macht super Spaß, sich Artwork auszusuchen. So,
das Ding oben drauf sieht aus wie eine Konservenbüchse.
Ja, wirklich. Also man muss ja sagen, die alten Figuren aus der Zeit, die liebt man ja in erster Linie aus Nostalgiegründen und nicht, weil die jetzt so unglaublich gut sind. Ne? Ein Gesicht, das nur die Mutter lieben kann, sozusagen. Aber
so wie den Pink Horror, das Siege oder Siege Horror mit der, was war das noch? Ich glaube, ein Schwert und eine Plasmapistole.
War auch schon schlimm. Der erste Cyborg, der war wirklich schlimm. Da wusstest du nicht, wo.
Echt? Den kenne ich, glaube ich, gar nicht.
Ich schicke dir mal ein Foto. Also, sieht echt geil aus. Also, ich male den irgendwie an.
Ja.
Habe ich ein 40k-Spiel mal wieder machen dürfen mit meinen Siege-Dämonen und habe da festgestellt, dass jetzt seit Psychic Awakening.
Er hat sogar gewonnen.
Ich hab schon gewonnen. Ja, ist der Wahnsinn.
Er hat auch mit den Dämonen.
Nee, aber
geil.
Ja, ist richtig geil. Und die Siege-Dämonen, die haben jetzt seit Psychic Awakening Maschinenkrieg die Möglichkeit, dass du so eine Art, ich sag mal, Sergeant oder so, ja, mitnehmen kannst oder erwählen kannst. Sag ich mal so. Das ist ja ganz geil. Und da habe ich noch diese extreme Hässlette, dieses Gerümpel einer Miniatur aus Zinn rumfliegen bei mir.
Klingt fantastisch.
Es ist total, das ist richtig geil. Das sieht so scheiße aus. Und das wird auf jeden Fall mein in Anführungszeichen Sergeant der Horrors, der Anführer, der dann irgendwie eine Attacke mehr hat oder irgendwie so ein Krempel, irgendwie sowas. Aber Wahnsinn, der hat eine Plasmapistole und ein Schwert. Geil, Geschichten, die das Leben schreibt.
Ja, total cool. Wie ist das nochmal? War of the False Primarch heißt euer Projekt da bei Instagram, richtig?
Ja, genau. Das ist der
Midnight Meer, richtig cooler Typ. Der macht wahnsinnig geile Fotos und Umbauten. Der macht Flash Eaters, die einfach aussehen wie Monster. Also den werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und ja, Dennis, ich schreibe auch mit ihm, aber du schreibst wahrscheinlich häufiger. Vielleicht kannst du ihm einfach mal direkt stecken, irgendwie, ob das okay ist, dass wir mal ein Bild von
ihm. Ja, ja. Ach, der wird, also bin ich mir sehr sicher,
ja, dass ja, der ist mega nett und mega supportive,
cool sein
ist ein cooler Typ. Der ist so echt so ein Beispiel dafür, warum die Instagram Warhammer Community einfach so geil ist. Ist ein geiler Typ.
Ist einfach die Beste.
Ne? Kommt er eigentlich her?
Wo?
Ist das Deutscher?
Nee. Der ist Waliser.
Waliser? Ja, der versteht uns ja nicht so gut, aber wir verlinken ihn auf jeden Fall. Und,
ja.
Sehr schön. Ja,
der hatte, ich hatte dem einen Sanguinius-Priester gebaut für seine Flash Eaters, der ist gestern angekommen.
Bisschen cool.
Der ist richtig klasse. Leider Bluttropfen abgebrochen, aber das hat er schön wieder gekittet.
Passiert. Ja, der sieht echt klasse aus. Also extrem Dankeschön. Gut gemacht. Extrem gut. Sehr, sehr schön. Was habe ich gemacht? Mich fragt ja keiner, weil ich das hier immer alles moderiere.
Nächstes Thema. André, kannst du wieder ruhig sein?
frage mich einfach selber. Ich musste jetzt auch echt stark nachdenken, weil ich echt 2 Tage diese geschrotete Folge geschnitten habe und das dann alles wieder in den Müll katapultiert habe, weil ich dann am Endeffekt gesagt habe, okay, das entspricht nicht unseren Qualitätsstandards, das hauen wir wieder weg.
So schrecklich, ne?
Das stimmt nicht ganz, das kommt als Spezial irgendwann wieder raus, nur so nebenbei.
Es ist irgendwann so eine Krüppelfolge, die wir mal raushauen.
Bitte nicht.
Nur so ein Stück, weil so ein Best-of, die verschollene
Folge. The Lost Tapes.
Ja, die Lost Tapes, genau, super geil. Ich musste echt überlegen, was ich jetzt gemacht habe, weil ich die letzte Woche eigentlich gar nichts gemacht habe, weil mich das echt derbe angepisst hat, dass ich irgendwie Montag und Dienstag geschnitten habe, eine Folge. Und ich habe echt hobbymäßig in der Woche nichts gemacht. Aber davor habe ich einen Havoc fertig gekriegt mit einer echt nicen Base, wo ich irgendwie länger an der Base gearbeitet habe als an dem Modell. Und ja, der ist, finde ich, ganz cool geworden. Ist auf der Base liegt ein zerschossener Primaris Marine der Storm Heralds, ein Homebrew-Chapter von einem aus unserem Spieleclub. Der ist Neuseeländer und hört aufgrund der sprachlichen Barriere unseren Podcast leider nicht. Aber ich habe so eine kleine Hommage an seinen Chapter, in dem ich einen völlig zerschossenen, kopfgeplatzten Storm Herald auf der Base, dem sogar ein Auge raushängt. Also hauen wir auf jeden Fall in die Slideshow. Ist, glaube ich, ganz cool. So, ja, ist bei mir auch komisch, dass immer die letzten Modelle, die ich gemalt habe, sind immer meine Lieblingsmodelle irgendwie.
Und, das ist völlig normal bei uns allen so.
Ja, und das hat echt Spaß gemacht, vor allen Dingen die Base irgendwie zu bauen. Jetzt habe ich noch 4 Havocs vor mir, was ich jetzt, muss mal gucken, wann ich wieder so richtig ins Hobby reingleite, so was das Malen und so angeht, weil ich gerade nicht so wirklich motiviert bin, weil ich echt viel mit dem Podcast zu tun habe. Genau, also ich habe so einiges in der Pipeline. Hatte jetzt die 2 Wochen noch an meinem Thunderhawk ein bisschen die Elektronik weitergemacht, dass da ein bisschen was blinkt im Inneren.
Ja, aber so. Boah, Thunderhawk, ey, sag es nicht. Warhammer-Fest.
Oh, Warhammer-Fest,
so
lass
eine...
uns das ausklammern. Wir haben doch keine Zeit. Was? Warhammer-Fest ist für mich
was eine war
Veranstaltung,
da?
Das
Thunderhawk?
Ja, die haben Plastik-Thunderhawk für dieses Aeronautica, für dieses...
Ja.
Echt?
Ich hatte
gedacht, das wäre nur mit
10
so
Minuten einen Halbsteifen, weil ich gedacht habe, so, oh mein Gott!
Ja, du bist genau die Zielgruppe. Genau deshalb haben die das gemacht.
Was war das? So ein leichter Epic-Maßstab oder sowas war das?
Ja, so Battlefleet Gothic in Kleider sind halt
noch
Planetar.
Mit Fliegern.
Keine galaktischen Luftschlacht.
Aber dann müsste der Battlefleet Gothic... das müsste so groß wie ein Daumen haben.
Ja, ja, ist er auch. Also der Battlefield Gothic, Thunderhawk gibt's auch. Der ist halt
witzig. Die haben auch Drop-Pots da, oder?
Ja, genau. Ja, das hast du dann meistens auf Bases gebündelt irgendwie.
Ja, ja.
Ja, aber Aeronautica hat einen anderen Maßstab, aber es sind halt auch...
Ja, ja, es ist ein bisschen größer. Ich dachte, das wären halt nur, das wären nur so kleine Flieger.
Nee, so Jets oder so ein Scheiß, ne?
Okay.
Thunderhawk, Stormbirds, also ein
Kram. Super.
Der fliegende Turnschuh.
Ja, ist nicht, was mich genau, dieser Schuhkarton, ja, stimmt.
Ja, aber das war's quasi mit unserem Hobby-Progress in den letzten 2 Wochen, 3 Wochen. Da wollen wir noch einen kleinen Errata machen, weil wir haben in der letzten Folge zwar gesagt, dass die KI verboten wurde, nachdem die Man of Iron da so durchgedreht sind, aber wir haben Servitoren eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Also die KI wurde quasi von Servitoren abgelöst, das kleine Hilfsmittelchen der Menschen dann. Sind lobotomierte Menschen, Cyborgs, wirklich, also es waren mal Menschen und die wurden halt auf so Grundfähigkeiten runter Gehirn gebohrt.
Das ist halt auch
genau mein Ding.
Imperium macht das halt gerne, dass es halt Verbrecher auf die Art und Weise los wird, dass ja trotzdem die Gesellschaft noch dienlich werden, in dieser Servitoren werden oder zu Servitoren.
Ja, total. Aber es gibt auch tatsächlich Fälle, wo Tech-Adepten darauf hinarbeiten, Servitoren zu werden. Also ich lese gerade Lord of the Night, einen englischsprachigen Nightlords-Roman von 2004, 2005, 2006, irgendwie so. Und da taucht tatsächlich einer auf, der war Tech-Adept bei Mechanicum und sollte an seinem 50. Geburtstag zum Servitor umgebaut werden, als große Ehre, so.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, was aber wahnsinnig stark in die Hose ging. Also die OP ist missglückt und jetzt ist er halt so halb Tech-Adept, aber fühlt nichts mehr, keine Schmerzen, keine Angst, gar nichts. Hat aber irgendwie, er sollte zu irgendeinem Cogitator umgebaut werden und hat einen endlosen Wissensspeicher und dient in diesem Hive, in dem dieses Buch spielt, als so eine Art Superinformant, weil er einfach alles abspeichert und seine Augen und Ohren überall hat. So, genau.
Und muss er eigentlich der Himmel sein für so einen Mechanikumsmenschen.
Ja, ja, also es ist ein sehr weirder Charakter, der auch in dem Buch dann immer so, er lacht dann immer zwischendurch, immer so ein künstliches Lachen. Hey, 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 hey. Das ist ziemlich cool. Pavulti oder so heißt der.
Ich bin geiler Roman. Lord of the Night kann ich schlechter Mensch, ich habe sofort an Stephen Hawking gedacht.
Oh. Das wird aber auch immer ganz geil beschrieben, finde ich, in den Romanen, sobald irgendwie so ein Dude vom Mars am Start ist, sobald die reden. Also wie das dann so vergleichsweise beschrieben wird, das finde ich total geil. Ich glaube, das war bei Horus Rising, wo es dann irgendwie hieß, von wegen, ja, irgendwas, keine Ahnung, XY, bla, irgendein Mechaniker.
Gamma Pi.
Dudes. Kehrt da irgendwas, gar nicht
nur einstellen.
Aber ich glaube, die Stimme oder seine Stimme wurde, also der Klang seiner Stimme wurde beschrieben als was mechanisches Rauschen durch stählerne Tannenzweige oder irgend so ein Krempel, keine Ahnung. Und ich saß da und hab das gelesen und hab da echt kurz das Buch zugeschlagen und dachte mir so,
was okay, war das denn?
Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Was? Zum verdammten irgendwas.
Beim Omnisire.
Beim Verfluchte. Was ist denn hier gerade passiert? Nee, aber das war wirklich so, wer kommt denn auf sowas?
Um das zu verarbeiten, musst du dir erstmal ein Bob Ross Video gucken.
Ja, da muss man erstmal wieder runterkommen. also da wollten wir einmal kurz erwähnen, was Servitoren sind. Also Servitoren sind halt so Hilfsmittelchen. Das geht von fliegendem Servus-Schädel, der quasi eine Kamera als Auge
hat. Das ist aber, Servus-Schädel ist immer so ein riesen Ehrending.
Ja.
Also da arbeitest du drauf
hin. Total. Also ist, wie gesagt, das ist nicht immer eine Bestrafung, aber meistens, wenn es in den Roman auftaucht, ist es schon eine Bestrafung.
So geht das Imperium halt, dass es keine künstliche
Intelligenz benutzt. Es ist eigentlich keine Bestrafung, sondern, aber für dich schon.
eigentlich nicht, aber eigentlich, wenn ich eigentlich sage, meine ich natürlich auf jeden Fall. Und du hast so oder so die Arschkarte gezogen.
Genau, das wollten wir aber. Aber haut das einfach mal ins Lexikanum rein. Wir hauen auch die Servitor-Seite vom Lexikanum mal in die Shownotes. Dann könnt ihr die einfach direkt anklicken unter der Beschreibung dieses Videos bei Spotify.
Und man könnte eigentlich mal ein Servitoren-Kitbash-Projekt ins Leben bringen. Jeder baut ein Servitor für eine möglichst banale Tätigkeit.
Das klingt auf jeden Fall ganz geil. Also wie gesagt, das ist auch ganz cool, dass du das direkt so sagst, weil Servitoren gibt's halt für jeden Scheiß, ne? Zum Kerzen anzünden, zum Frühstückstablett halten, zum Weckruf machen. Ich habe gerade hier Prospero Burns oder Burning of Prospero habe ich gerade durch wieder bei Spotify gehört. Das ist hier als Audiobook gibt es das hier. Und da gibt es auch einen Servitor, der einfach nur den Weckruf morgens macht. Ne? Es ist die fünfte Stunde, Kaspar Hauser, bla bla bla.
Aber richtig schlimm, wenn du richtig verkackt hast im Leben, dann bist du einfach nur der Servitor, der im Laden Palim Palim macht, wenn jemand durch die Tür kommt.
Ja, was aber noch
die geiler vorne kommt.
Ballen. Ja. Was aber noch geiler wäre, kennt ihr diese kleine Schachtel, wo ihr eine Münze drauflegen könnt? Und sobald, also auf so einen Taster.
So eine Katzenpfote und zieht die Münze rein. Und was
aber vor die Kay kommt dann so eine verkrüppelte, alte, blutleere Menschenhand raus. Und so richtig, richtig abgrundtief böse Schrei, so richtig schmerzerfüllt, so.
Ja, jedes Mal jedes Mal wird ihm einfach eine Nadel in den Augapfel gerammt. Deswegen schreit er so und greift diese Münze.
Scheiße.
Ja, das ist 40k.
Aber das wär's doch.
Das sind die Guten.
Das ist viel besser als der Weckruf.
So, Herr, muss das mit der Nadel passieren?
Ja. Natürlich, mein Sohn.
Schmerz reinigt.
Ja. Genau, und ja, wie gesagt, Servitoren sind halt lobotomierte Menschen,
genau,
die mit mechanischen Teilen ergänzt werden. Einige haben eine Gabelstaplerarm, andere zünden eine Kerze an, andere zeichnen ein Video auf.
Ein ganzes Gabelstapler
als Arm. Keine künstliche Intelligenz, um geht das im P.U.M.
Genau, es ist halt keine künstliche Intelligenz.
Hat alles einen biologischen Ursprung, das ist halt ein menschlicher oder organischer Rechner, der drin ist.
Genau, und dann wollen wir ab jetzt... Ab dieser Folge, weil wir jetzt langsam Dinge besprechen, die auch durchaus in den Horus Heresy Romanen viel vorkommen, wollen wir einfach eine kleine Spoilerwarnung am Anfang aussprechen.
Also für den Rest unseres Podcast-Projekts, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann war das eine schöne, kurze gemeinsame Reise. Habt ein schönes Leben. Aber
Vielleicht nehmen wir dafür mal eine kleine Matz auf, die wir einfach immer direkt am Anfang einspielen.
Spoiler-Alarm!
Genau, das war eine dumme Idee. Genau, weil jetzt kommt halt viel, was auch in den Büchern vorkommt. Und wenn ihr euch einige Dinge nicht vorwegnehmen lassen wollt, dann...
Andererseits ist das Horus Heresy. Also aufs Herz, wenn ihr davon enttäuscht seid.
Dann hört trotzdem weiter. Schaltet nicht aus.
Schaltet nicht aus. Ich glaube, es ist nicht schlimm.
Steht wirklich buchstäblich auf dem Buchdeckel, was passiert.
Ja, nein. Also ich glaube, so ganz krasse Überraschungen werden wir auch nicht spoilern, aber so die
Prospero Brenz? Oh Gott, damit konnte ich nicht rechnen.
Die Grundstory werden wir schon erklären. So. Genau, und so können wir eigentlich auch direkt reinrutschen. Wir werden in dieser Folge, der Titel der Folge ist Der Imperator und die Vereinigungskriege. Und so starten wir doch am besten mit dem Imperator.
Ein erweiterter Titel.
Der zweite Versuch.
Der zweite Versuch.
Warum der zweite Versuch?
Spul nochmal zurück. So, und so rutschen wir direkt hinein in den Imperator. Nein. Wir starten mit der Geburt des Imperators, die wir ja schon in der letzten Folge einmal kurz runtergebrochen haben. Grabowski. The stage is yours.
Dankeschön. Ja, wie schon in der letzten Folge kurz mal angerissen, da gibt's an sich nicht viel zu erzählen. Er ist halt durch den Massensuizid von den ersten Psionikern, von den Schamanen der Menschheit 8000 vor Christus in die Welt gebombt worden. Dass der Imperator ist, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sagt gebombt. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das könnte man so sagen. Er ist tatsächlich aufgewachsen ich würde jetzt mal behaupten, dass es sehr normale Verhältnisse.
Normale Verhältnisse?
Nur in Zentralanatolien.
Zentralanatolien, ja.
In der normalen Familie.
Was ich, wo wir gerade hier Zentralanatolien erwähnen, also den Namen an sich, ich fände das, glaube ich, ganz cool, wenn wir mal so eine Karte, also von Terra.
Von unserer posten. Erde
quasi. Ja, aber 40k, okay. Terra.
Die Ricke Weltatlas.
Bitte ja.
Und jetzt ist
nein, aber dass man halt einfach mal weiß, so was ist denn hier Nordafrika und
weil diese Dampfmaschine.
Junge, weil diese Dampfmaschine, die sagt wie das.
Also Nordafrika ist ganz klar Skandinavien.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Wo kann dieses Nordafrika sein?
Ich meine, das und Amerika, auch schon... wo liegt bloß Amerika? Ich frage mich wirklich, wo Amerika
liegt. Benannt nach der heiligen Mary.
Das muss Jerusalem sein.
Das passt wie Arsch auf einmal.
Ja,
okay. Gut, vergessen wir das.
Nein.
Tut mir leid, Nils.
Ich muss mal gucken, ob ich es nochmal finde, aber ich hab irgendwo bei Reddit mal eine Terra-Karte zu den Vereinigungskriegen gefunden, wo welche Fraktion saß.
Ja, das macht mega Sinn. Und ich glaube, sowas meint ihr jetzt auch, oder?
Das war eine reine Folge.
Wenn ihr jetzt fragt, wo Anatolien ist, dann...
Lange Rede, kurzer Sinn oder kurze Rede, langer Sinn. Genau darauf wollte ich hinaus. Weiter im Text. So sieht's aus.
Ja. Das ist Türke.
Ja.
Ja. Also, er ist unter stinknormalen Verhältnissen eigentlich aufgewachsen. Ist der Landwirtschaft nachgegangen, oder der landwirtschaftlichen Arbeit, so nachzulesen zumindest. Hat einen ganzen Sack voller Geschwister. Ja, ist ja so.
Ja, ist ja so. Kommt dann in jener Nacht.
In jener Nacht.
Tausendmal gerührt.
Hat sein Onkel quasi seinen Vater ermordet. Ich spring da mal kurz ein.
Stimmt. Genau. Und sein Vater wurde erschlagen. Tut mir leid, ich habe gerade kurz, ganz kurz sehen. Ich war gerade
langhaarige Männer in Rüschenhemden gedacht.
Ja, so sieht es nämlich aus. Da kommen wir nochmal später zu. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber das wird richtig geil. Sozusagen. Nein.
Wohl von recht langhaarigen Männern.
Wenn du ruhig schnell entsprechen. Also sein Vater wurde erschlagen von einer unbekannten Person. Das wusste man ja noch nicht. Herausgefunden, dass sein Onkel seinen Vater erschlagen hat, hat er erst bei einem Ritual, was er halt machen musste, kulturell verankert ist, genau. Man nimmt den Schädel seines Vaters und haut da so lange Matsche auf den Kopf, bis da irgendwie die Gesichtszüge.
Man muss das Gesicht aus Lehm irgendwie nachformen.
Also Andy hat es gerade in schönen Worten formuliert. Ich habe das halt nur gelesen und dachte mir so, okay.
Ist auch eine Möglichkeit, den Sonntag zu verbringen.
Okay. Nein, also er musste die Gesichtszüge seines Vaters mit Hilfe von Matsch und Erde, die auf den Schädel geschmiert hat, nachbilden. Und als er dann über ein Loch in dem Schädel gefahren ist mit seiner Hand, hat er halt so eine Vision bekommen, so eine Eingebung, und hat halt gesehen, dass sein Onkel seinen Vater erschlagen hat. Und daraufhin ist er halt zu seinem Onkel marschiert, hat ihm den Schädel gezeigt und also ihn quasi so die Pistole auf die Brust gesetzt. Alter, was soll denn der Scheiß, muss man sozusagen. Und mit der Kraft seiner Gedanken oder auch mit seinen psionischen Fähigkeiten, wie auch immer, was man nennen möchte, hat er dann das Herz seines Onkels zum Stillstand gebracht. So. Das ist schon ziemlich krass. Auf jeden Fall. Das ist schon nicht ganz ohne. Ne? Das muss man mal sagen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo der Imperator festgestellt hat, wo er sich bewusst geworden ist, wo er den ersten bewussten Mord begangen hat. Oder
die anderen waren alle aus Versehen.
Naja, aber er wurde sich dessen halt wirklich, wirklich bewusst, dass er jetzt dafür gesorgt hat, dass da jetzt jemand stirbt. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge im Oberstübchen des Imperators passiert. So, weil er gemerkt hat, oh, warte mal, ich denke es und es passiert.
Man könnte also sagen, er ist so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, Leute zu töten.
Was er in seiner späteren Laufbahn allerdings niemals wiederholen wird.
Ja, vorher hat er sich immer nur gewundert, warum jeden Tag um ihn herum so viele Leute einen Hirnschlag bekommen.
Meine Schwester Mary ist total furchtbar. Am nächsten Morgen ist sie tot aufgewacht.
Hoppla, was für ein Zufall.
Verdammt. Ja. Und der kleine Timmy hat sie auch gesperrt.
Ein 10-jähriger Junge bis auf dem Feld muss einmal diesen Umfang alle Hütten anzubrennen. Das ist halt blöd.
Naja, also ich finde, das ist mir erst heute Morgen passiert.
Ja, und mit dieser Erkenntnis zog sich das dann durchs Leben des Imperators.
Ja. Irgendwann fängt der Imperator halt an zu erkennen, dass sein Leben doch eigentlich das eines Kriegers sein muss, der die Welt und die Menschheit ein bisschen lenken muss, damit es nicht alles so aus dem Ruder läuft. Und in den folgenden Epochen, bis er sich dann irgendwann mal ganz zu erkennen gibt, taucht der Imperator immer wieder als mächtiger Krieger oder Kriegsherr mit rot-weißer Heraldik und immer wiederkehrenden Adlern und Blitzmotiven auf oder halt als Beobachter aus dem Off im Prinzip, der halt die Menschheit im Hintergrund betrachtet und da dann halt versucht, durch seine unendliche Weisheit zu lenken.
Ja, also der Imperator streut in dem Sinne Prophezeiung und sorgt auch für deren Eintreten und beeinflusst die gesamte Menschheit immer aus dem Geheimen. Also er tritt nicht wirklich als der Imperator auf die Spielfläche der Menschheitsgeschichte, hat aber stets die Last auf den Schultern, die Menschheit zu führen und zu expandieren.
Genau, und das läuft halt immer, wie Andi schon gemeint hatte, immer sehr subtil. Aber also der hatte am Anfang noch gar keine Ambition, irgendwie sich als Imperator aufzuspielen. Und da gibt es zum Beispiel diese Subtilität eine Geschichte, die mit dem Void Dragon, die wir schon mal angerissen haben. Und das ist so eine Parallele zu dieser der heilige Michael gegen den Drachen-Geschichte. Also da Das kommt in dem Buch, Mechanikum war das? Meine ich.
Mechanikum haut es einmal raus.
Da wird es einmal so als Rückblende rausgehauen. Da ist halt wirklich auf dem antiken Terra mit.
Im Mechanikum, genau. Und ich habe ja in der letzten oder vorletzten, ich glaube in der letzten Folge, habe ich ja ungewollt ein bisschen fast zu viel geteasert, was das angeht mit dem Drachen.
Wieso?
Na, in der Höhle.
Ja, so in der Höhle, ja.
Ja. Da wollte ich gerade ausholen und da hast du noch ganz, ganz wilde Handzeichen gemacht und dachte mir so, okay, oh, okay, jetzt verstehe ich.
Ja, aber lass hat er doch erstmal die Geschichte von White Dragons.
Ja. Genau, und da ist er halt wirklich diese klassische ritterliche Heldenfigur, die halt gegen die Drachen kämpft. Und irgendwie hat das damals halt auch geschafft, den auf den Mars einzusperren und hat da halt auch schon so für Prophezeiungen gesorgt, dass er irgendwann wiederkommen wird, um...
Ja, und also...
Ja, also so ein bisschen wie die eine Futurama-Folge, wo Bender seine eigene Fresse in diese Hieroglyphenwand ballert, um so die Prophezeiungen auf sich zu lenken.
Das ist auf jeden Fall, ja. Also der Imperator hat halt diesen White Dragon bekämpft und das kommt immer wieder vor aus total unterschiedlichen Blickwinkeln in der ganzen in den ganzen Buchreihen von Games Workshop.
So ein roter Faden, genau wie die letzte Uhr. Das sollte genau. Immer wieder aufgegriffen werden.
Und das mit dem White Dragon ist halt auch witzig, wenn man jetzt das Modell dazu sieht. Also da ist vor kurzem gerade ein Necron-Citan-Shard vom White Dragon als Modell rausgekommen. Und der sieht halt überhaupt nicht aus wie ein Drache. Was das Ganze aber, finde ich, eigentlich noch viel cooler macht, weil einfach so dieses, okay, das war eine Überlieferung aus dem Mittelalter, wie ein goldener Krieger diesen Drachen erschlagen hat. Und
so liefen ja über...
Bist du groß, verbrennst du Menschen, bist du ein Drache. So.
Es ist was, es ist kein Mensch, ich kann es nicht fassen, ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein Drache, es ist ein Drache, es ist ein Engel.
Ja.
Mhm. Ja, man muss ja eigentlich verpacken.
Heiliger George. Der heilige George.
Ja. Ich höre jemanden husten.
Oder Erzengel Michael.
Ja, genau. Das war so ein Zusammenschluss aus Engeln, die Satan aus dem Paradies geschmissen haben.
Genau, da wo er aufgekommen ist, ist die Hölle entstanden.
Ja, genau.
Die Engels-WG. Ja.
Also es sind halt immer viele Parallelen zum Biblischen, was ich auch ziemlich nice finde. Irgendwie ist es ziemlich cool. Und so wird ja auch dann die Religion irgendwann erklärt, so quasi. Durch den Imperator.
Der dann eine religiöse Zentrale geschaltet wird.
Ja, aber das will er ja nicht.
Der Gott-Imperator.
Nur der wahre Messias würde leugnen, dass er der Messias ist.
Naja.
Ja, genau.
Ganz genau, ganz genau. So, ja, was der Imperator noch ganz gut gemacht hat, er hat natürlich aus dem Off heraus quasi die Menschheit gelenkt, angestachelt, angetrieben, wie wir schon gesagt haben. Und somit hat er natürlich auch die Raumfahrttechnik vorangetrieben. Also er war sich ja bewusst, dass er, also er war sich ja schon zu mittelalterlichen Tagen, sag ich mal so, bewusst, er braucht natürlich irgendwann mehr. Er braucht natürlich irgendwann
Er war halt Captain Weitsicht, ne?
Also er hatte einen Plan, er wusste, was er will, auf jeden Fall. Captain Weitsee!
Die Welt ist zu klein für mich. Ja. Mich treibt das Ganze mal anders.
Die Menschheit hin. Sein Kind und er weiß, nur die Menschheit gebührt das Recht, die Galaxis zu beherrschen. Und daraufhin hat er immer darauf hingearbeitet, ne?
Da hast du halt aber auch eine sehr unglückliche Parallele zum Dritten Reich.
Ja.
Also diese Parole unter den Nazis, unser Volk braucht Raum, das hat eins beim Imperium.
Ja, total. Also das ist ja auch immer so oft auch einfach, ne? Also diese Symbolik und ist halt auch viel basiert, also beziehungsweise ja, basiert auf dem Dritten Reich, würde ich fast sagen.
Total.
Die Form, das Design.
Ja, das schon, aber halt auch so das Agieren so, okay, wir kommen auf euren Planeten, nehmen euch euren Planeten und ganz ihr seid hier nicht mehr
willkommen. Aber das ist halt auch einfach dieser Blues von Warhammer, es gibt halt keine Guten, ne? Also wer glaubt, dass Space Marines und Imperium gut wären, hat, glaube ich, noch keinen Roman gelesen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Die haben schwarze
Rüstung. Schreckliche Menschen.
Die haben schwarze Rüstung und Totenschädel als Helm. Ich glaube nicht, dass das die Guten
sind. Are we the baddies?
Expansion, Freunde, Expansion.
Ja.
Alles andere ist scheiße.
Ja, das ist wirklich die Blaupause für der Zweck heiligt alle Mittel. Ne? Wirklich egal was.
Ja, ganz genau. Also ganz schlimm. Und dementsprechend gibt es eigentlich bei Warhammer 40.000 keine Guten.
Wäre die Menschheit aber nicht so komplett ruchlos und rücksichtslos, wäre sie auch schon längst untergegangen.
Ja, ganz genau. Das ist natürlich der Umkehrschluss. Ne?
Thema Raumfahrttechnik oder die Raumfahrtsgeschichte. Der Imperator hat natürlich nicht ganz grundlos den Void Dragon auf den Mars verfrachtet, so, weil er sich natürlich bewusst gewesen ist, dass halt dieses so die Zivilisation, die auf Mars Fuß fassen wird, wie war das mal, technophil?
Die wird technophil. Also der hat direkt erkannt, was der Void Dragon ist. Und in dem Fall ein Zitan. Und hat die Necron-Technologie gesehen in seinem Körper aus diesen Nanobots oder wie heißt das bei? Lebendes Metall. Und wusste, durch seine Aura und Ausstrahlung würde, egal welcher, auf welchem Planeten er verfrachtet, das Volk, was da lebt, würde halt technophil werden. Genau. Was dann so, auch auf dem Mars ja passiert ist.
Das ist ja extrem zweckdienlich, natürlich für ihn. Für später.
Er hat halt, also vor allem hat er halt in dem Moment halt wirklich so aus der Not eine Tugend gemacht. Also der Zitan war halt auf Terra unterwegs, zu einem Zeitpunkt, wo man irgendwie gerade so Bronzeschwerter machen konnte. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Und er wusste aber auch, dass er mit seinen Mitteln den nicht töten kann. Also da packt ihn halt erstmal so, wie wir das mit dem Atomen machen, irgendwo hin. Ein Problem für zukünftige Generationen.
Ist halt die Frage, vielleicht hätte er ihn ja töten können, aber er wusste ganz genau, welchen Zweck der für ihn auch hätte und hat ihn deswegen verschont.
Ich glaube, wenn er ihn hätte töten können, hätte ihn auch getötet und so hat er gedacht, okay, ich verfrachte ihn jetzt erstmal ganz am Arsch der Heide. Bis das zum Problem wird, alles gut, kann ich mich um andere Sachen kümmern und es hat halt den positiven Nebeneffekt, wie ich schon gemeint habe, dass wenn dann irgendwann mal Menschen auf dem Mars leben, die da dementsprechend auch geformt werden.
Kann man so sehen und so sehen. Ich glaube, in seiner Weitsicht hat er das vielleicht genauso geplant
und deswegen verschoben. Wenn eine Person im Warhammer 40.000 Universum weitsichtig ist, dann ist es der Imperator.
Ja, bis er die Primaten erschaffen hatte, dann war er gar nicht mehr so weitsichtig.
Naja, aber bis dahin war Captain Weitsicht ja schon on top, ne? Also der war ja schon top ziemlich nice unterwegs. So,
ja, schon.
Danach rennt er irgendwie nach durch einen Raum voller Möbel.
Also aber ich finde das halt total geil, einfach diesen Gedanken weiter zu spinnen. Er hat sich natürlich überlegt, oder vielleicht hat er sich das so überlegt, okay, der kommt auf Mars, das kriegen wir schon hin, das ist ja in der Nähe von der Erde und so weiter und so fort. Und ich habe dann echt nah bei meine persönliche Waffenschmiede. Denken wir mal an Titan und Co. Und so, das sind ja die großen Player in dem ganzen Bums halt so. Und wenn man sich dann auch noch weiter überlegt, dass jetzt der Saturn zum Beispiel auch eine ganz große Rolle spielt in der Menschheitsgeschichte im 40K-Universum, weil das, was, also so habe ich das zumindest verstanden, oder so würde ich das mal verstehen, das, was der Mars für dieses ganze, ja, für die ganze Rüstungstechnik ist, sage ich mal, ja, dieser Dreh- und Angelpunkt, das ist dann der Saturn und ich glaube Merkur, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall der Saturn.
Jupiter in der Mempelbergstraße.
Ja, stimmt. Sind die großen Schiffswerften
genau
der Menschheit. Also die.
Also im Jahr 40.000 und 30.000, ne? Genau. Aber mit der Weitsicht, also ich glaube auch, dass da sind wir auch wieder bei diesem Installieren von Prophezeiungen und selbsterfüllenden Prophezeiungen. So, genau. Mhm.
Und ich meine, ich gehe meine Technik ja heute schon bei Saturn kaufen.
Ja, eben. Wir leben ja auch die imperiale Wahrheit.
Ich glaube am nächsten und hasse alles.
Ja, ganz genau. Nee, aber das nächste Ereignis im Leben des Imperators, was auch wirklich eine große, große Rolle spielt, ist, also das Hauptthema unserer Folge ist ja tatsächlich, sind die Vereinigungskriege, aber Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende vor den Einigungskriegen reiste der Imperator auf den Planeten Morlek und fand ein Tor in das Reich des Chaos. Dort traf er sich mit den Chaosgöttern, versprach ihnen unterschiedliche Dinge, gerüchteweise sogar die Herrschaft über Terra. Im Gegenzug verliehen ihm die Chaosgötter einen Teil ihrer Macht und teilten ihm das Geheimnis der Schöpfung mit. So, und mit diesem Wissen erschuf er später dann auch seine Custodes, die Thunder Warriors, die Primarchen und die Astartes. So, also das muss ja während des goldenen Zeitalters der Technologie passiert sein, weil die sind da mit dem Raumschiff hingeflogen. So. Und da hat er halt einen fetten Pakt mit den Chaosgöttern eingegangen. Und ja, das ist halt für spätere Zeit auch noch sehr viel, sehr, sehr wichtig, weil der Imperator sozusagen der größte Feind der Chaosgötter wird. So, ja. Und wir fangen quasi von der Pike auf an.
Da habe ich noch so einen Gedankensprung gerade. Also der hat die Chaosgötter getroffen, ne?
Ja.
Sich mit ihm beratschlagt.
Ja.
Die haben ihn irgendwas versprochen und er hat sie verarscht.
Ja.
Wirkt das so, als ob in dem Kontext jetzt, also so wenn du das so hörst, als ob die Chaosgötter so dieses große durchtriebene Böse sind? Waren die vielleicht bis dahin eigentlich relativ coole
Vielleicht sind Glücksbärchen sie erst, Dudes, die halt wirklich wohlwollende Götter waren, das Konzept vom Lügen und Bescheißen gar nicht kann und erst durch die Imperator so richtig abgefuckt worden sind.
Ich denke gerade an ein, wenn ich mir Korn vorstelle als großen Blutdürster, ja, denke ich gerade an ihn mit so einem Rollkragenpullover und so einer Lesebrille, wie er da sitzt und dann
Korn der große Umarmer.
Turtleneck and Blazer.
So, dass dann so,
boah, jetzt reicht's.
Richtig
so,
jetzt explodiert.
Und durch diesen widerlichen Verrat hat der Imperator sie halt alle so verprellt. Okay, jetzt finde ich alles scheiße, jetzt hasse ich alles, ich bring alle um.
Hey, ich bin der neue Nachbar. Oh, es war schön, dich kennenzulernen.
Ja. Der hat uns verarscht.
Man weiß es nicht.
Die Sau hat uns geprellt, wir machen alle fertig.
Ja, und so haben wir eigentlich auch den Imperator ja quasi so abgeschlossen, im Großen und Ganzen einmal grob angerissen. Das ist ja auch mal der große, unser großes Vorhaben mit diesem Podcast, einfach so ein Grundgerüst erstmal aufzubauen, damit ihr so ein bisschen Durchblick habt.
Und Dinge grob anzureißen.
Ja, grob anzureißen. Und so schlittern wir eigentlich direkt in die Vereinigungskriege. Ein ziemlich cooles und wichtiges Event und auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir Dennis dabei haben.
Also neben dem Grund, dass er ein geiler Typ ist.
Aber ich wollte es gerade sagen. Das ist eigentlich alles nur Fassade. Es geht einfach nur darum, dass wir mit ihm chatten können.
Ja, eigentlich wollten wir nur mal wieder soziale Kontakte haben. Andere als
die. Deswegen haben wir die erste Aufnahme auch angeblich total verkackt.
Ja, Dennis, leg los.
Ja, die großen Vereinigungskriege, die finden im 29. Jahrtausend statt. Das ist halt, ja, im Prinzip gehen die großen Vereinigungskriege gegen Ende direkt in den großen Kreuzzug über, was dann ja unser geliebtes Warhammer 30k ist. Die Welt versinkt halt im Prinzip während, darf ich böse Wörter, die mit F beginnen, hier sagen, oder wird das rausgeschnitten?
Darfst du alles sagen? Das kannst du okay. Ein Kreuzchen machen bei unserem Podcast, Podcast-Anbieter musst du ein Kreuzchen machen, wenn Erwachsenensprache benutzt wird.
Und dann okay, alles gut, erlaubt. Jetzt kommt Erwachsenensprache. Also, die Eldar, ungefähr 800 Jahre vorm Großen Kreuzzug, halt im 29. Jahrtausend, ficken die Elder einen weiteren Chaosgott in seine Existenz.
Das haben wir auch in der einen Folge schon ziemlich ausführlich besprochen. Wir haben nämlich eine Folge zum Fall der Elder und die Geburt Slaaneshs dauerte ja fast 10.000 Jahre und da entstand die Allnacht und das einst so große menschliche Imperium war komplett voneinander abgeschnitten. Interplanetare Reisen waren fast nicht möglich und während dieser Geburt Slaanesh wurde halt die komplette Galaxis in krasse Warpstürme gehüllt und dementsprechend war auch Terra vom Rest der Galaxis abgeschnitten. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, hört euch einfach den Fall der Elder nochmal an.
Genau. Und in dieser sogenannten Allnacht, also in diesem riesigen galaxisumspannenden Warpsturm, verfällt halt die Erde in so einen von einer absoluten Hochzeit zurück in ein archaisches Zeitalter. Also das wird immer so dargestellt, und so stelle ich es mir auch im Prinzip vor, wie eine Mischung aus Mad Max und Conan der Barbar, was eigentlich total fantastisch klingt.
Total.
Wie bitte?
Total. Ich möchte das als Franchise haben. Also wirklich.
Ja. Warhammer 20k. Irgendwann kommt der Tag, wenn die alles Pulver verschossen haben, dann kommt Warhammer 20k.
Dann kommen die ganzen Sachen, wo die Fans die ganze Zeit drauf warten. Dann kommt auch ein Plastik-Thunderhawk.
Alles.
Ein Plastik-Thunderhawk, der größte ist, als ein Daumennagel.
Mit vorinstallierter Elektronik.
Ja, das nennen sie dann das Spielsystem als Age of the Emperor.
Boah.
Geil.
Das wäre der Hammer. Oder
also Age of Thunder. Ich bitte da gerade so ein ganz großes Ding.
Ja.
Was ganz Großes.
Ja. Wir dürfen aber jetzt nicht zu viel verraten.
Wir haben da was in Planung. Wir haben was vorbereitet, aber wir wollen nicht zu viel verraten.
Ich sehe lauter Irokesen haschen.
Weiteres wird nur noch in der internen Gruppe besprochen.
Genau.
Ja. Also, zurück zu dir, Dennis.
Ja, genau. Also unser schöner blauer Planet wird unterteilt halt in diverse klein und größere Königreiche. Die Mächtigen nehmen sich die Macht und teilen die Welt halt in so, es wird immer genannt, Technobarbaren Stämme und Königreiche oder was auch immer auf. Geführt von irgendwelchen Warlords, Hexerkönigen, Ethnarchen und so weiter. Einer dieser Warlords ist der Imperator, der halt anfängt, die Welt mit seinen Truppen zu befrieden. Zum einen aufgrund von, also mit der Hilfe seines überlegenen Intellekts, können hier und da einfach auf diplomatischem Wege Leute in die Compliance oder Königreiche in die Compliance gebracht werden. An anderer Stelle ist er halt aber ein absolut brutaler Kriegsherr. Und eine der Hauptsachen, die er halt direkt oder der größten, ich sag mal, Leitmotive, die er mitbringt, ist halt Rationalität und Gerechtigkeit. Religion soll komplett abgeschafft werden, weil der schlaue Mann da schon weiß, was für ein gefährliches Spiel Religion sein kann. Hat er sich ja auch lange genug angucken können. Und eins nach dem anderen fallen halt besagte Königreiche. Der Imperator trifft währenddessen einige Figuren, die wir auch später noch treffen werden, unter anderem einen John Grammaticus, der später ein Agent der Kabale wird. Das ist auch noch alles im Rahmen des großen Kreuzzugs. John Grammaticus ist wiederum während des Unification Wars im späten 29. Millennium geboren worden und dient als Line Commander oder Line Officer des der Caucasian Levies in einer Teilstreitmacht des Imperators. Bei einem Treffen erkennt halt der Imperator, dass auch John Grammaticus ein Psioniker ist. Seine Superkraft ist es, alle Sprachen zu verstehen, und zwar insoweit, dass er nicht nur die Sprachen intuitiv beherrscht, sondern auch noch sagen kann, aus welchem Dorf und welchem Stadtteil des Dorfes der sie spricht, kommt.
Ich glaube, die betiteln das als Lingumatik oder sowas. Ich höre gerade Alpha Legion, den Roman nochmal, wo das alles drinne vorkommt. Und die beiden berühren sich, also der Roman, das Hörbuch ist der Knüller. Ich habe den Roman mal gelesen, als der rauskam, irgendwie 2008 oder was, und fand den gar nicht so gut, aber wahrscheinlich auch, weil ich da einfach noch eine Ecke jünger war.
Aber ich kann halt mein Maul nicht halten und sag doch, wie gut das ist.
Ja, und jetzt habe ich mir tatsächlich dieses Hörbuch mal gegönnt, und das ist einfach der Oberknüller, ne? Der deutsche Vorleser, der das macht, wahnsinnig witzig, wie er irgendwelche Dialekte imitiert, weil bei John Grammaticus geht's halt viel um Sprache. Und vielleicht als kleine Anekdote, was ziemlich witzig ist, die lernen sich kennen, der Imperator und John Grammaticus, quasi auf so einer Art Siegesgala, und da berührt der Imperator John Grammaticus kurz. Und dadurch kann auch John Grammaticus kurz in den Imperator schauen und betitelt ihn mit den Worten blutrünstiger Bastard.
aber das ich finde die ganze Situation halt auch so geil. Du hast halt diesen Imperator, der halt so seit Zeitaltern so alles im Subtilen lenkt, so die Menschheit in die Sterne bringt, riesen Imperium, alles fällt zusammen und denkt sich, oh, fickt euch alles, ich mach das jetzt alleine mit Kettensieg und Boltern. Also,
ja.
Nur noch immer auf 180 permanent.
Klar. Ja, Dennis, weiter Text, sorry für die Unterbrechung.
Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, genau. Also der Imperator erkennt halt in John Grammaticus, wie gesagt, auch einen Psioniker, und er versucht ihn halt zu treffen oder ein privates Treffen halt zu organisieren. Das klappt aber nicht, weil John Grammaticus kurz vorher ganz banal bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Anstatt zu sterben, wird er aber von einem Elder-Agenten, Shaudar, der Kabale, wieder zum Leben erweckt und bekommt ein Angebot gemacht. Die Kabale ist ein Zusammenschluss unsterblicher Außerirdischer. Unter anderem sind da Pael dabei, Slan, aber auch ganz verrückte Wesen, die mich bei der Beschreibung auch teilweise irgendwie eher an irgendwelche Gebilde aus H.P. Lovecraft-Romanen erinnert haben, die halt in die Zukunft blicken können und erkannt haben dadurch, dass Horus den Imperator besiegen würde oder könnte im Rahmen des Großen Bruderkrieges und danach einen zweiten Krieg führen würde, der dann die Menschheit und letztendlich das komplette Universum vernichten würde. Und das haben die halt erkannt und arbeiten halt im Hintergrund, um dem entgegenzuwirken.
Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall mal den Alpha Legion Roman euch anhören.
Der ist echt super. Ja, der ist fantastisch.
Hat auch jetzt gar nicht so viel mit den Vereinigungskriegen zu tun, aber ist einfach nice to know.
Der steht echt ziemlich allein irgendwie, aber davor hatte ich auch nicht wirklich irgendwie irgendwelche freundlichen Gefühle für die Alpha Legion. Ich fand immer so ein bisschen langweilig und ein bisschen albern, dass so schleichende Space Marines in selber Rüstung, aber.
Finde ich immer noch.
Aber, so, ja. Nee, aber mit dem, der Roman, ist immer ganz geil. Also, die sind so gut subtil und.
Bin jetzt aber echt ordentlich. Ich habe den gerade angefangen vor zwei Tagen, irgendwie,
wenn der Autofahrt. Voll, also. Alpha Legion ist auch
eine geile Legion. Ja, schlecht ist er echt nicht. Allein schon durch solche Sachen wie John Grammaticus ist bei so einem dezenten Techtelmechtel in irgendeinem Feldlager gerade unterwegs und da kommt dann ein Soldat ins Zelt, um ihn irgendwie rauszurufen, irgendein Unteroffizier schießt mich tot, sonst irgendwas. Und
schlechter Name für einen Unteroffizier.
Ja, ja, genau. Nee, aber er irgendwie noch nicht mal gerade irgendwie angezogen und denkt sich so, verdammt, wie komme ich aus dieser Situation raus? Ach, warte mal, der kommt garantiert aus dem und dem Teil von Hast du nicht gesehen? Und sülzt ihn ja mit seinem gleichen Dialekt irgendwie zu. Ja, ja. Und dann denkst du dir so, ey, und auf einmal ist er so, hey, du kommst auch daher, ja.
Oh ja, der Erzähler ist einfach wahnsinnig cool.
Ja, ja, definitiv.
Der macht das echt sehr, sehr schön.
Ich kann das Dialekt halt auch ausdenken. Ich glaube, du möchtest dich ausziehen.
Ja. Weil was sprechen sie alle Rumänisch? Ja, aber das soll es, glaube ich, auch gewesen sein zur Kabale, weil das gar nicht.
Sehr viel Spoiler-Potenzial. Will ja jetzt auch nicht weiter spoilern. Ja, gebt euch auf jeden Fall, liest oder ja, ich habe mir auch nur angehört, den Legion-Roman. Der ist wirklich fantastisch. Gut. Ja, der bekommt halt ein Angebot gemacht, halt nicht zu sterben, sondern halt perpetual zu werden. Das heißt, der stirbt halt nie, sondern kommt immer wieder in irgendeiner Form. Also in seiner Form, aber was den halt irgendwie über die Jahrhunderte seines Lebens dann halt immer zynischer werden lässt, was immer wieder für einen guten Lacher eigentlich sorgt. Und der hat eigentlich gar keine Lust mehr, ne? Aber naja, arbeitet halt weiter für die Kabale. So, das mal als kleine Exkursion in die Richtung. Ja, der Imperator selber, wie vorhin schon gesagt wurde, schafft sich halt Truppen. Auf der einen Seite hat er eine riesige Armee aus irgendwelchen Stammeskriegern, die halt ausgehoben werden von Stämmen und Königreichen, die er unterworfen hat, wo er dann halt diese Truppen weiterverwendet. Aber weil er quasi bei seinem Gespräch mit den Chaosgöttern vom Baum der Erkenntnis genascht hat, kann der Imperator halt aufgrund Genhexerei Truppen erschaffen. Und zwar neben einfach nur augmentierten Menschen, die halt etwas leistungsstärker sind. Da werden zum Beispiel immer wieder mal die Geno 5-2 Chiliad erwähnt.
Die kommen auch in Legion vor.
Wie bitte?
Die kommen auch in Legion vor.
Ja, genau, die kommen auch in Legion vor. Die sehen aus die auf dem Artwork so ähnlich wie die Vostrojane, ne?
Ja, oder diese, diese Garderanne von Attila, wenn man das noch kennt. Von
ja. Ne? Oh, herrlich. Wobei, ich finde auch die Vostrojane dafür eigentlich gar nicht so schlecht, weil diese alten Zinnfiguren sind so groß, die sind ja so groß wie alte so Firstborn Space Marines, ja, die kann man sogar also ganz gut für verwenden. Hab ich auch noch eine ganze Kiste. Haha.
Was? Alter, ich bin vor ein paar Jahren fast schwach geworden, als man die bei GW mal offiziell ordern konnte als
The Made to Order Dinger.
Ja, ja, genau. Oh, ich dachte mir so, verdammt, Dax, kurz zusammengerechnet, okay, das wären so 300 bis 400 Euro. Und dann dachte ich mir so, Ja, nein.
Die sind aber auch gut gealtert. Also ich weiß sogar noch, wie und für was sie damals rausgekommen sind. Und ich fand die zuerst
cool. Wie und für was?
Ja, das war 2006 die Sommerkampagne. Da wurden die Interviews. Und ich fand die am Anfang war ich da echt nicht so warm mit. Da fand ich ein bisschen zu drüber.
Ah, ich finde die mega geil. Die sehen einfach derbe aus.
Das war mir ein bisschen zu steampunkig.
Wo wir stehen geblieben? Ach ja, genau. So, und neben besagten Stammestruppen und genetisch verbesserten Truppen fängt der Imperator halt an, seine Supermenschen zu züchten. Dann macht er halt dreierlei. Thunder Warriors, Space Marines und Custodes. Eigentlich viererlei, weil er noch die Primarchen schafft, ne? Und ja, besagte Custodes sind die neben den Primarchen die höchste Form der imperialen Genschöpfung sozusagen, wo der Thunder Warrior im Prinzip ein rappelnder Lader ist, der zwar mit Allrad durch jedes Gelände kommt und dabei wackelt und stinkt und zischt, aber die Arbeit macht. Der Space Marine, ein schöner, in Masse produzierbarer Mittelklassewagen, ist halt der Custodes im Prinzip ein in Manufaktur hergestellter Lotus, sage ich jetzt mal, oder sowas. Es ist die Custodes stellen die Leibwache des Imperators, die es wird zumindest nie erwähnt, dass die mal über 10.000 Mann groß ist, aber das ist halt eine absolute Macht. Ne? Jeder von denen ist ein Psioniker, unfassbar mächtig, haben die besten Rüstungen, die besten Waffen, tragen goldene Rüstungen mit hohen Helmen, die mich ja schon immer irgendwie an Elder-Helme auch erinnert haben, vom Look her. Auf der einen Seite sind die halt die Leibgarde des Imperators, auf der anderen Seite aber auch so eine Art Geheimpolizei, werden aber auch für Mordaufträge, also wenn irgendwo irgendein ein Warlord mal nicht mehr so spurt, wie er soll, oder halt einfach stört, dann muss der halt weg und dann werden halt Custodes geschickt, um das zu ändern. Also um den wegzukriegen.
Kriegt man auch ganz nett bei Nemesis mit, bei dem Roman.
Oh, ja, immer mal wieder, ne? Auch bei der erste Ketzer gibt es geile Custodes-Exkursionen.
Erzählung des Verrats mit dem Blutspielen.
Ja.
Custodes sind cool. in der Heresy echt ziemlich präsent, was so die Romane angeht, auf jeden Fall, ja. Ja, und der bekannteste ist dann ja wohl Konstantin Baldur, oder?
Genau. Das ist sozusagen der Chef von denen, Primus Inter Pares sozusagen, wird auch meistens als ein bisschen größer dargestellt als oder beschrieben als die restlichen Psione Custodes und ist so die rechte Hand des Imperators neben Malkador. Er dient auch in den Vereinigungskriegen, ist in so ziemlich jeder wichtigen Kampagne und jeder richtigen großen Schlacht und wichtigen Schlacht zugegen, kämpft da auch mit, verdient sich da seine Namen. Die Custodes kriegen für jede Schlacht und für jeden Kampf, den sie siegreich bestehen, wird der Name erweitert um einen Ehrennamen und die werden halt von außen auf die goldenen Rüstungen graviert, sodass jede Custodes-Rüstung im Laufe deines Lebens halt zu einem richtigen Kunstwerk wird.
Ja, irgendwie Waldo hat ja irgendwie über 1300 Namen oder so, ne? Also das fängt irgendwie in der Rüstung an der Halskrause an und schlängelt sich dann irgendwann nach draußen, wenn drinnen alles voll ist, so ist das irgendwie. Wird immer wieder ganz geil beschrieben, ist auf jeden Fall nice, ja.
Ja. Waldor ist von der Schlacht auf Mount Ararat, wo wir später nochmal zukommen, bis hin zum Boarding der Vengeful Spirit am Ende des Bruderkrieges, überall dabei, wo es richtig kracht. Aber auch kurz danach, nachdem der Imperator dann in den goldenen Thron gesetzt wird, verschwindet im Prinzip die Aufzeichnung.
Der Imperator wird was?
Ja, so ein Imperator sitzt doch auf einem Thron, oder nicht?
Was ist da passiert? Er wird
eingesetzt. Nein, eingesetzt.
Weiter, ich wollte gar nicht aus.
daraufhin verschwinden halt auch die Spuren von Valdor und niemand weiß so richtig, was aus dem wird dann im Nachhinein.
Lest den neuesten Beckwin-Roman. Der neueste Beckwin-Roman von Dan Abnett. Da kommt Valdor nochmal drin vor. Guckt euch das an.
Ich habe noch nicht gelesen, aber ich glaube Chapter Master Valrek hat ja gespoilert und ich saß nur, also das war eines der Male, wo ich einfach nochmal, ein Freund von mir hatte mir einen Link geschickt dazu und ich habe es mir angehört und ich dachte nur so,
es ist immer so dieses, man geht seine Instagram-Stories durch, langweilig, what the fuck?
Wie hießen diese Wimmelbild-Riesel damals noch, wo ist Valdor?
Wo ist Valdor?
Das ist versteckt. Hat so eine rote, rot-weiß gekringelte.
So viel wollen wir jetzt. Damit wollen wir es bei Valdor, glaube ich, auch belassen. Weil,
ja, genau.
Das ist, glaube ich, der neueste Beckwin-Roman ist, glaube ich, dann so der Mörder-Spoiler. Lest euch durch, das wird cool. Dan Abnett sowieso immer einer, der auch irgendwie die Story mal vorantreibt. So, ne? Also der scheut sich halt auch nicht irgendwie einfach mal krasse Sachen zu machen mit der ganzen Story.
Ja. Cooler Typ. Beckwin ist ja auch ein gutes Spin-off von Eisenhorn. Ich finde generell, dass Eisenhorn ein super Einstieg ins Hobby ist.
Ja, voll.
So was Romane.
Also alleine, so eine geile Reihe. Also, das ist der Wahnsinn.
Dass die ersten drei Romane in der Ich-Perspektive geschrieben sind, bockt. Gibt's auch bei Spotify so. Wir verlinken einfach mal den ersten auch in den Shownotes. Auf jeden Fall mal anhören. Ist für Neueinsteiger hast du total recht, Dennis. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich geil.
Jo. Genau, und so erweitert der Imperator halt peu à peu sein Reich und steigt halt auch so als einer von wie schon gesagt, geheißen hat, vielen Warlords, tut er sich halt hervor. Und ist halt aber auch immer selbst aktiv in die Kämpfe verwickelt. Das zeichnet ihn auch so ein ganzes Stück aus. Also er ist halt auch wirklich eine Präsenz auf dem Schlachtfeld. Und er macht das relativ clever. Also er macht das so ein bisschen wie Rom das früher gemacht hat, aller Zuckerbrot und Peitsche. Also er reicht halt eine Hand, wo er das riskieren kann zu anderen Warlords und assimiliert die dann halt so in sein Bereich oder in sein kleines Reich. Die kann auch sein, also halt auch, dass er denen dann Zugeständnisse gibt, dass sie halt so irgendwie so ein kleines Machtrefugium haben oder so eine Sonderrolle. Es kann aber auch sein, dass er keine Lust hat, und wenn die wahnsinnig einig wird, dann ist halt auch einfach stumpf brutal und reibt den Gegner halt einfach komplett auf. Ja, so am vordersten Front stehen halt schon angewähnt so die Donnerkrieger, so die ersten genetisch modifizierten oder Thunder Warrior. Die sind so ein bisschen wie Astartes, nur stumpfer.
Asoziale, lachende, vollgekokste Bodybuilder mit Ballermänner.
Die sind körperlich den Astartes sogar überlegen, meine ich, mal gelesen zu haben.
Ja.
Sind aber komplett weich in der Marmel und haben halt keinerlei Skrupel. Also die haben halt, die sind die sind proportional so wie World Eaters zu normalen Space Marines sind nach Thunder Warriors zu World Eaters. Also die sind
bitte nichts Falsches über World Eaters, ja? Also bitte.
Ich glaube, du kannst mit denen die Monopoly spielen, ohne dass sie die
Table spielen. Nothing wrong.
Das heißt, Angron hat einfach den Moment gelebt.
Eben.
Er lebt jeden Moment.
Leben am Limit.
Keine Handys.
Angron.
Keine Handys.
Leben am Limit.
Nur Menschen, die erleben wie diesen.
Die helfen, also damit geht das dann, also erobert halt sehr brutal. Stück für Stück zurück. Da gibt es auch eine sehr coole Szene in dem Roman Erzählung des Verrats mit der letzten Kirche, wie er beschrieben hat, wie die halt einfach kommen halt irgendwie so Technobarbar mit so Knüppel und Sensen auf so Thunder Warrior zum Beispiel, Thunder Warrior auf die zum Beispiel und bolzen halt einfach mit den Boltern rein. Ja. Also ein Bolter muss man erklären, das ist eine Mischung aus Raketenwerfer und Sturmgewehr. Das ist
ein leichter Granatwerfer.
Wobei Granaten eigentlich nicht so im CD turnieren und Boltergeschosse
fliegen sie durch.
Explodieren halt nicht beim Aufschlag, sondern erst halt, wenn sie in dir drin sind. Das gibt schöne Bilder an der Wand. Und
haben halt auch so Kettensägen als Schwert und hauen halt einfach alles.
Ja, die flexen halt alles weg und dass sie dazu halt auch noch Sonnenbrillen, ja, macht es nicht besser.
Die pfeifen halt auch noch dabei.
Skibrillen. Entschuldigung. Skibrillen.
So 90er Jahre Wrestler-Skibrillen, ja. So verspiegelte.
So wie von Bret Hitman Hart.
Ja.
Auf jeden Fall. Und spielen halt so Messer reingedärme raus mit Leuten, die irgendwie.
Und auch wenn der Dennis schon Macho Man sagt, Randy Savage, so stelle ich mir auch ungefähr die Mentalität von Thunder Warriors vor.
Ja, so diese 80er, 90er Wrestler-Typen, so.
Tanktop mit einem Ausschnitt, bisschen Bauchnabel.
Das ist genau das.
Ja. Komplett auf Koks und Testo.
Und zum Teil kämpft er halt an vorderster Front mit seiner Armee aus Proto Astartes bzw. Thunder Warriors, aber gleichzeitig forscht er auch in seinen Laboratorien an weiteren genverbesserten Kriegern.
Ein bisschen wie so eine Homeshopping-Werbung. Das klappt ja ganz gut, aber da muss doch ein besserer Weg sein. Ja. Das muss doch besser gehen.
Gibt's
da
oh mein Gott, Philipp, was kann diese neue Superpfanne 10.000? Kann ich damit auch Schnitzel braten?
Ja, damit kannst du nicht nur Schnitzel braten, sondern auch die Erde wiedervereinigen.
Oh mein Gott,
Und so kommen wir, Stichwort wiedervereinigen, kein Weg dran vorbei am Terrawatt-Plan.
Die Terrawatt-Clans sind eine kleine Nation, die unter einem, also die im Ural wohnen, und zwar auf oder unter dem Berg Narotnia, und die haben halt die größte Schmiede des Urals. Hier treffen auch später Ferus Manus und Fulgrim das erste Mal aufeinander und schmieden da ihre ewig währende Freundschaft bis über den Tod hinaus.
Nein, wir belassen es bei der ewig währenden Freundschaft und lesen dann genau. Einfach mal.
Da wird nie was Schlimmes passieren.
Horus Heresy, Band 5.
Es ist eine wunderbare Geschichte voller Liebe und Brüderlichkeit, ja. Und dicken Hämmern.
Guckt den fünften noch zur Hälfte und hört dann einfach auf.
Starke Männer mit tollen Frisuren.
Wohl wieder bei den starken Männern mit tollen Frisuren werden, genau. Während der großen Allnacht, während der großen Allnacht ziehen sich halt die Leute des Terrawatt-Clans oder der Terrawatt-Clans zurück in ihre riesige Tempelanlage unter den Berg und schließen sich da im Prinzip für Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende ein und werken da halt an ihrer eigenen Technologie herum. Und die kommen halt auch erst wieder raus, als die Unification Wars schon in vollem Gange sind und treten da halt auf als wirklich technologisch den meisten anderen umliegenden technobarbaren Clans völlig überlegen. Das führt natürlich direkt dazu, dass sie jede Menge Angebote bekommen, irgendwelche Allianzen einzugehen. Aber da sagen die eigentlich bei allen so, nö, wir braten euch jetzt lieber hier mit. Bis dann der Imperator ankommt, indem sie halt dann auch jemand extrem Mächtiges erkennen und der Imperator, friedliebend wie er ist, will das halt nicht über mit Krieg probieren, wie er es halt sonst auch gerne tut, sondern bietet denen halt ein Bündnis an im Austausch gegen seinerseits schon wieder erforschte und wiederentdeckte Technologie aus der Dark Age of Technology. Also in einem Verhältnis sehr ähnlich zum Mechanikum im Prinzip. Und darauf gehen die halt ein und dann fangen die halt an für den Imperator Servorüstungen also zu bauen, was halt essentiell ist für die Beendung der Unification Wars und dann halt auch später für den großen Kreuzzug. Die Thunder Warriors werden mit der sogenannten Mark One oder Donner oder Thunder Armor ausgerüstet. Das ist noch keine komplett versiegelte, das Power Armor ist ja wie ein Prinzip wie ein Faradayscher Käfig, der dich komplett versiegeln kann gegen irgendwelche äußeren Einflüsse. Das ist halt bei den Thunder Warriors noch nicht. Also daran sieht man, die sind auch wirklich nur dafür gedacht, die auf Terra einzusetzen.
Ja, ich habe zu Hause so eine Wolldecke, die macht das auch mit mir. Die
komplett von der Außenwelt. Wenn ich da einwickelt, ist eine alte Öldecke, dann.
Alte Öldecke, Alter.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, Paradebeispiel.
Mein Uropa noch aus dem Schützengraben aus Marseille hat der die.
Krass.
Das ist Quatsch, die ist von Ikea von 2015. Aber
es erzählt er gerne,
weil das klingt so ähnlich. Die riechen mich auch. Bei dem Text
schneiden wir alles raus.
Nee, das bleibt schön drin. Ihr sagt alles, wie es ist.
Also, wie es ist. One take, vergiss das nicht. Ich wollte gerade sagen, eine versiegelte Rüstung, das Paradebeispiel, 1000 Suns, versiegelte Rüstung. Da ist gar nichts los, außer eine Handvoll Staub.
Informiert euch.
Ist geil. Ist richtig geil.
Kommt auf unser Telegram-Kanal und wir.
Was haben Space Wolves und 1000 Suns gemeinsam?
Nichts.
Die Angst vorm Staubsauger.
Space
Wolves, ja. Ich gebe selbst einen High Five dafür.
Sehr gut.
Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
Ja, die Rüstung. Also die Thunder Warriors bekommen halt ihre Mark I Power Armor. Da ist auch nur der Oberkörper augmentiert. Der Rest des, damit die halt ja die schweren Waffen problemloser tragen können und noch mehr Schaden würfeln können beim Nahkampf und so weiter, während halt die Beine nicht augmentiert sind.
Was auch so viel Sinn macht, weil wenn man Waffen trägt, ich meine, also Gewicht trägt, dann braucht man die Beine halt nicht. Das ist ja,
die sind ja so stark und durchtrainierte, geile, glänzende,
genau,
Schenkel.
Frisch rasierte Schenkel. Eingeölt, ne?
Ja. Wir wissen, wohin die Reise geht.
Also die sind ja auch nochmal ein Kopf größer als normale Space Marines. Space Marines ist ja eher, ein Space Marine ist ja schon irgendwie so 2,30 Meter groß, ne? Damit kommt ein Thunder Warrior wahrscheinlich so auf 2,50 oder sowas.
Ja, vor allen Dingen
Space also Marines richtige Riesen
werden ja sozusagen mit dem Einstieg in die Pubertät zum Space Marine umgebaut. Dann wachsen sie sozusagen mit ihren Organen, was beim Thunder Warrior nicht der Fall ist. Da werden zum Teil erwachsene Männer mit 30 noch auf die Größe gestretched, was natürlich auch nicht ganz ohne.
Was da war, es war Krieg.
Was halt nicht ganz ohne Schäden an einem vorbeigeht.
Genau. Ja, und also da wird halt angenommen, dass die halt stark genug sind, Black Day nie geskippt, sodass die halt ohne Probleme ihren Beinen dann hohe Gewichte zumuten können. Die späteren Space Marine Rüstungen, also die Mark II, dann ist schon ein in sich abgeschlossenes System, was ganzkörper augmentiert ist, mit einem Powerpack auf dem Rücken, wie bei den Thunder Warriors. Aber der Helm ist nicht beweglich, zumindest in ganz alten Beschreibungen und auch ein bisschen Artwork. Und es gibt auch ein paar von den alten Figuren, wo der Helm nicht beweglich ist. Da hat sich aber GW selber geredconnt und es gibt auch jede Menge Mark II Power Armor Modelle, wo der Kopf dann doch irgendwie beweglich ist. Und ja, das wird dann im Laufe des Bruderkrieges, werden immer weitere Rüstungsarten entwickelt. Bis hin dann zur meiner Meinung nach schönsten, die es gibt, die Mark V Heresy Armor. Mit den ganzen Nieten drauf.
Die ist nice, das ist auch meine Lieblingsarmor. Alleine wegen dem hier Talos aus der Nightlords Trilogie trägt ja auch einen Mark V Helm.
Das finde ich immer das Geilste.
Ich glaube, die ganzen
Weapons haben diesen Luftschlitzen da drin. Das ist
die Mark III.
Ist die Mark III?
Ja. Die so ein bisschen aussieht wie die Primaten, wie der Helm so ein bisschen Richtung Primaris geht mit den Rippen.
Ach, ja.
Wo du so auf den Schultern die ganzen Noppen hast.
Da gibt es ja auch den Kunststoffbausatz dazu mit dem diesem geilen Besen auf dem Kopf von dem Sergeant.
Ja, genau.
Webbearers by Death of Hope Rüstung.
Aber die.
Genau, ja, das ist. Welche Mark ist das, die so ein bisschen in Primaris Richtung geht, Dennis? Das ist die Mark.
Das Mark IV. Das Mark IV Einarmer.
Genau. Cool.
Ja, Mark IV wird auch immer beschrieben als die beste und effektivste Servorüstung, die je gebaut wurde. Jetzt wo die Primaris da sind, die ja eh in allem besser und toller und schöner sind, ist ja, jetzt sind die
und größer
sind die allerbesten. Am besten finde ich diese Rims über der Kniepanzerung. Das holt mich richtig ab. Ich liebe das Primaris.
Ich muss die immer abschneiden.
Ich auch.
Ich finde dieses Sixpack ziemlich geil.
Für mich taugen Primaris
todreich
Basic mit Kopfschüssen.
Ja, und ich finde die zum Umbauen finde ich die ja toll.
Mega.
Endlich mal große Space Marines. Super.
Hat man gesehen an deinem Space Marine, ja. an deinem ersten. Ja, jetzt habe ich auch, ich habe die ganze Zeit gefragt, zu 100 Followern auf Instagram wollten wir noch ein Spezial machen. Und ich habe mir immer überlegt, was für ein Thema wir nehmen. Und ich glaube,
Primaris Hass, das ist ein tolles Thema und da bist du auch als Gast eingeladen, Dennis.
Gerne, das gerne. Da habe ich viel zu sagen.
Abkorzen über Primaris.
Und das ist aber auch so leichtes Fischen von Zustimmung von Zuhörern.
Also ja, besonders bei für Neulinge im Warhammer 40.000 Universum, für dieser Podcast ja eigentlich gemacht ist. Die fangen wahrscheinlich wegen den Primaris an und haben dann als dritte Spezialfolge direkt die Folge Hass.
Warum wir Primaris Hass und warum jeder, der sich spielt, im Hobby nichts verloren
hat. Und schon sind unsere Fans nur noch konservative Gatekeeper Ü30. Super.
Und wir haben nur noch drei nur noch alte weiße Männer.
Zack. Ja, aber sind wir nicht selbst
Teil unserer Zielgruppe? Wir sind alle alte weiße Männer. Wir gehören da, wir müssen uns langsam unserem Schicksal fügen.
Auch André.
Ich bin nicht alt.
Aber back to topic.
Doch.
Nils, willst du uns nicht mal ein bisschen was erzählen über die Primarchen?
Nee, eigentlich nicht.
Ich danke, danke. Gut. Ich wollte dir sagen, dass du das sagen musst. Alles andere wäre völlig inakzeptabel
gewesen. Oder? Ja? Ja, das ist übrigens Nils letzter großer Redebeitrag in diesem Podcast.
Ne? Ich mache natürlich am Morgen meine eigene Karriere, also eigene Podcast. Es geht um Gebrauchtwagen
und Teewurst.
Und Teewurst aus dem osteuropäischen Sektor. Ziemlich geil. Ja, ziemlich geil, ne?
Bisschen ja so
streng vom Geschmack
her, aber das ist
aber grob, bitte. Immer schön grob.
Ja, grob.
Nur die grobe. Wo wir gerade, also das ist ein sehr schöner Übergang. Nur die grobe.
Nur die Grobe hatte der Imperator, jetzt wollte ich gerade Primarch sagen, der Imperator natürlich vor den Primarchen, bevor er die Primarchen erschaffen hat, mit seinen Haut-drauf-Vorschlaghämmern, mit den Skibrillen. Und er braucht natürlich während der Vereinigungskriege, beziehungsweise während der Vereinigungskriege ist er auf den Bolzen gekommen, dass er ein bisschen was, also ein Werkzeug braucht, was präziser ist, was effizienter ist. Würde ich mal so sagen. Ich glaube, das kann man ganz gut so sagen, weil...
Er hatte was vor.
Captain Weitsicht hat natürlich Bock gehabt. Der war on fire und wollte abliefern. Hat er sich natürlich gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen was, was ich besser überschauen kann, was ich überblicken kann. Ich brauche also eine Handvoll richtig krasser Dudes, die ordentlich was wegrasieren. Wo ich aber gut den Daumen draufhalten kann.
Dauert alles ein bisschen, aber findet sie, ja.
Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist nicht der Wahnsinn. Nein, ja, die Primarchen erschaffen während des Vereinigungskriegs, der Vereinigungskriege. Und hat natürlich versucht, das alles hinter dem Rücken der Chaosgötter, ich glaube, das kann man ganz gut so sagen.
Doch in jener Nacht.
In jener Nacht. Genau, zu bewerkstelligen, aber in jener Nacht.
In jener Nacht.
Genau, in jener Nacht, muss man nochmal zu erwähnen.
Hat jemand das Fenster nicht zugemacht?
Genau, hat jemand wohl das Fenster nicht zugemacht und zapp, zapp, rüber ab. Nein, aber
Die Bims, eins Chaosgott
und ich ficke dein Leben.
Klaut mal ein paar Primarchen, meine Kerle.
Genau. Und diese Primarchen, die dann gemobst wurden, ja, die wurden sich einverleibt von den Chaosgöttern, wurden nahezu willkürlich über zufällig ausgewählte, in Anführungszeichen zufällig ausgewählte.
Also bevor wir das jetzt hier komplett flapsig machen, es gab ein Riesenunglück in diesem Labor, wo die Primarchen erschaffen wurden. Und die Chaosgötter haben so eingegriffen, dass sie die Primarchen quasi aus diesem Labor des Imperators entwendet haben und willkürlich über die Galaxis verstreut haben.
Das ist sehr schön, dass du genau das sagst, diese Pro-Imperator-Propaganda. Er hat sie einfach verbummelt, so sieht's aus.
Er hat sie verbummelt.
Er hat die Tür offen gelassen.
Da muss man ja auch sagen, das ist ja auch mehrfach in mehreren Romanen verwurstet worden und das ist ja, also ich habe jedes Mal beim Hören Gänsehaut gehabt. Ne? Gänsewurst wollte ich schon sagen. Gänsewurst. Gab. Nee, Gänsehaut hatte ich.
Das haben sich auf also meiner Teewurst die Haare aufgestellt. Ja.
Ne? Aber nee, es ist wirklich jedes Mal fantastisch geschrieben ne? Und super dramatisch immer wieder. Die gute alte Gänsewurst.
Auch so die Rückblenden, wo die das hast du ja in vielen Romanen, dass so die Primarchen mit Hilfe von außen so Rückführung in ihre eigene Schlussgeschichte machen. Und das sind halt immer ganz geile Momente, wenn sie so vor ihrer eigenen
Gänsewurst
stehen und so damit konfrontiert sind, was sie eigentlich sind. Dass sie halt weniger Wurst, sondern mehr Werkzeuge sind.
Oh Gott!
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja, das musst du gerade sagen, ey.
Da bist du hier falsch.
Schreist immer vom anderen Ende des Raums ins Mikro.
Das steht man einmal auf ohne Hose und schon lachen alle. Es ist ein Elend.
Also, nee, Sander sitzt auf dem Klo und das Mikro steht vor der Haustür und er schreit.
Nee, aber tatsächlich, das wird halt in richtig vielen Romanen immer wieder behandelt, das Thema, wie die Primarchen abhanden gekommen sind. Und immer aus unterschiedlicher Sicht. Ihr könnt gerne mal den Namen Erda, also wie Erde auf Deutsch, nur mit A am Ende, im Lexikanum suchen, falls ihr euch selber spoilern wollt, was wirklich passiert ist. So, also das ist so für mich die mit glaubwürdigste Geschichte, weil innerhalb der Horus Heresy sieht man halt diese Sequenz, wie die Primarchen aus diesem Labor rausgerissen wurden, immer wieder aus Sicht der aus der Sicht von Horus, dann siehst du das aus der Sicht von Magnus, aus der Sicht von den Wordbearers.
Du kannst seinen Namen nennen, er heißt Lorga.
Ja, also du hast ja diesen, du siehst das ja aus der Sicht von Argel.
Ach stimmt, er ist ja gar nicht dabei.
Sondern Lorga ist ja gar nicht, Lorga war ja zu feige, um in den Warp zu kriechen an dem Moment.
Der war gerade anders beschäftigt.
Ja, ja. Arsch ist das. Genau, also
Argeltal ist der Beste.
Argeltal ist super cool. Und wie gesagt, der erste Ketzer auch auf Spotify als Hörbuch, super cool. Da ist die Sequenz auch nochmal drinne. Coole Sache, er wollte die Primarchen erschaffen und die wurden dann kurz für ihre Fertigstellung im Kindesalter von den Chaosgärtern entführt. Ja, aber mit Hilfe der Custodes konnte der Imperator in den Trümmern seines Forschungslabors die Gensaat der Primarchen sicherstellen und damit die Legio Astartes erschaffen. Und noch während der Vereinigungskriege begann auch der Bau des imperialen Palastes auf Terra, also diesem monumentalen Bauwerk, was immer wieder eine Riesenrolle spielt. Wäre einfach mal nice zu erwähnen, glaube ich.
Ja, wahnsinnig schön beschrieben, wie das da aussieht und was da alles gemacht wurde in dem ersten Tales of Heresy, in der ersten Kurzgeschichte davon, bei den Blutspielen.
Oh ja,
die stimmt. Ja auch um die Custodes gehen. Ja, ich ziehe jetzt ganz kurz mal die Thunder Warriors vor. Wollte ich eigentlich zum Schluss machen, das Mount Ararat, aber das passt einfach besser, wenn ich es jetzt mit reinmache. So, eine sehr wichtige und traurige Episode in dem Unification Wars ist das Ende der Thunder Warriors. Also wie wir schon gehört haben, hat der Imperator ja seine Legionen aus genetisch gezüchteten Superkriegern, die er so über den Planeten peitscht und damit alles sich unterwirft. Die erste Form von masseproduziertem Superkrieger war ja der besagte Thunder Warrior. Die halt auch wirklich nur dafür da waren, um die in Masse, also die der Imperator hat parallel zu den Space Marines später auch 20 Legionen. Da fragt man sich vielleicht, 20 Legionen Space Marines? Ich kenne nur 18. Dazu ein andermal mehr.
Nächste Frage.
Oh Gott. Genau. aber bei den Thunder Warriors sind es tatsächlich 20, die auch angeführt werden, jeder von einem Primarchen. Aber der ist nicht, wie bei den Space Marines, ein noch krasser gezüchteter Supermensch, sondern einfach so der beste und mutigste und klügste und stabilste von denen. Also stabil im Sinne von mental sowie körperlich. Weil die halt, wie vorhin schon erwähnt wurde, nicht wie Space Marines als kleine Kinder oder Jugendliche genommen werden und dann den Züchtungsprozess durchlaufen müssen, sondern teilweise einfach als erwachsene Menschen, da werden halt irgendwelche Hormone und Genveränderungen dran vorgenommen, irgendwelche Augmentationen werden einfach in die reingestopft im Prinzip. Und das macht halt der Körper und der Geist nicht wirklich mit. Parallel dazu werden die Thunder Warriors halt als Terrorwaffe verwendet und einfach in jeden Konflikt und in jede Breche im Prinzip reingeschmissen vom Imperator, da wo es nötig ist. Also da gibt's auch keinen großen keine taktische Finesse dabei. Ne? Die Thunder Warriors werden im Prinzip als reines Werkzeug verwendet, auch wenn sie den Imperator auch wie einen Vater lieben. Aber die erleben halt sämtliche Aspekte, die ein Krieg halt so mit sich mitbringt. Und da, wo der Space Marine das Menschliche verkümmert hat und der Custodes quasi schon nicht mehr wirklich menschlich ist, aufgrund von Züchtung und Psychokonditionierung, ist der Thunder Warrior im Prinzip Mensch potenziert um sich selbst sozusagen. Ne? Also die komplette Bandbreite an irgendwelchen Ausfallerscheinungen, die man sich so vorstellen kann, bringt der Thunder Warrior halt mit. Die vollführen unheimliche Gräueltaten, Männer, Frauen, Kinder, es ist halt alles nur Verfügungsmasse. Und da, wo es weg muss, werden halt Massaker von Thunder Warriors angerichtet und ja, und dieser ewige Abnutzungskrieg, wofür der Imperator im Prinzip über Jahrtausende, Zehntausende bekannt ist, der wird halt par excellence mit diesen Thunder Warriors geführt. Am Ende sammelt der Imperator am Berg Ararat, der wieder in Anatolien ist, interessanterweise. Da hatte Santa auch was Interessantes zu rausgefunden.
Ja, das den Berg gibt's wirklich. Also der ist meines Erachtens, er ist in Anatolien, zumindest ist in der Türkei. Und das ist auch der Berg, wo laut Alten Testament und laut Tora die Arche Noah auf Land gestoßen ist. Im Koran weicht das nochmal ab, aber der hat halt, also das ist kein 0815 Hügel, der ist wirklich wichtig für.
Da gab es sogar mal so Satellitenaufnahmen von.
Ja, also jetzt wird es richtig klugscheißen. Das war in den 40er Jahren, also man kannte den halt schon aus der Bibel, da wird er ja erwähnt.
Ach ja.
Und in den 40er Jahren ist ein Pilot von der US Army rübergeflogen bei irgendwelchen Luftaufnahmen-Ding und hat so ein Gebilde in Form von Schiff gefunden und hatte den Herzkasper seines Lebens bekommen und wurde lange gestritten, ob das jetzt ein Frack ist, oder es kein Frack ist. Und
es waren aufgestaute Mineralien.
Oder ja, so, aber es sieht sehr schiffig aus. Also von oben wenn man halbwegs die Bibel kennt und man fliegt von oben rüber, kriegt man halt ein.
Und wenn man dann auch an Gott glaubt.
Nahtoderlebnis, ja. Okay, ich bereue alles, was ich jemals getan habe. Ich bereue, dass ich Hand angelegt habe an mich selbst. Und es tut mir alles so leid, dass es alles war. Ja. Aber das ist derjenige Berg.
Ja.
Und er ist auch noch sehr schön.
Ja, also der befindet sich in antiken Kleinasien, wie gesagt Anatolien. Und zwar ist das das Hexerkönigreich Urartu, das eines der letzten Widerstandsnester ist, wo der Imperator dann seine kompletten restlichen Thunder Warriors zusammenzieht, um da in einem letzten großen Schlag den Hexerkönig dort niederzuschlagen und zu besiegen. Der lange Weg dahin ist extrem hart, weil das komplette Repertoire an archaisch magischer Scheiße, die einem so um die Ohren fliegen kann, stellt sich den Thunder Warriors entgegen. Da wird immer wieder mal in dem Roman Valdor, wo die ganze Geschichte drin erklärt ist, das ist übrigens auch wieder ein fantastisches, auch als Hörbuch, weil du hast zum einen Erzähler, der das vorliest, und dann hast du aber immer wieder mal Interviewstellen in diesem Roman, wo der Imperator und Valdor und Uwoma Kendawire reden, und das ist dann halt auch von Schauspielern gesprochen. Ist wirklich super, kann man sich sehr gut anhören.
Ja, Valdor Interviews auf YouTube einfach mal reinhauen.
Genau, auf YouTube findet man das auch komplett. Ist sehr, sehr gut. Von Border Prince gesprochen auf YouTube, der auch fantastische Erzählstimme hat. Also es wird immer wieder erzählt, dass Stimmen im Wind gehört werden auf dem Weg dorthin und Geister gesehen werden und so weiter und so fort. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ist das ja in einer Zeit, in der die Erde noch komplett abgeschlossen war von allem anderen und also von dem Rest der Galaxis, und Warpstürme herrschten. Und man kann halt davon ausgehen, dass im Hexerkönigreich halt die Geister im Prinzip nichts anderes als irgendwelche beschworenen Warpwesen gewesen sind. Ne? Und natürlich müssen die aus Sicht des Imperators weg. wo er absolut recht natürlich auch mit hat. Ja, diese Schlacht wird halt extrem mit extremer Härte geführt und die Truppen des Hexerkönigreiches sammeln sich halt, nachdem die Hauptstadt gefallen ist, auf dem Berg und die ganzen Thunder Warriors werden halt massiert auf diesen Berg geschmissen, um die Truppen des Hexerkönigs halt unter ihren Leibern zu ersticken sozusagen. Die imperiale Geschichtsschreibung sagt dann, dass der letzte Thunder Warrior, Arik Taranis, den Hexerkönig erschlägt, das imperiale Banner mit dem Raptor Imperialis, also dem Adlerkopf und den Blitzen, in den Leichnam des Hexerkönigs rammt und daraufhin selber verstirbt. Und so bleiben die Thunder Warriors in der imperialen Geschichtsschreibung und Erinnerung als die tragischen Helden bestehen, die sie angeblich sind. Ist aber eigentlich gar nicht so wirklich, weil die eigentliche Geschichte ist halt viel, viel finsterer. Wie vorhin schon erwähnt, benutzt der Imperator ja die Custodes auch als Mörder. Auftragsmörder, wenn halt irgendwelche Elemente beseitigt werden müssen. Das passiert halt auch in diesem Fall. Es wird halt beschrieben, dass die Thunder Warriors die Truppen des Hexerkönigs halt hinwegfegen und die freuen sich halt und es wird halt auch überlegt, wie geht's jetzt weiter für die? Eigentlich ist der Krieg ja für die im Kopf schon durch und was sollen sie weiterhin machen? Wie kann man sich jetzt im Imperium weiter die Zukunft sichern und so weiter und so fort? Und es wird halt erwähnt, dass dass Custodes halt auftauchen und die Thunder Warriors denken, ach wie schön, der Imperator schickt sogar Custodes, damit die sie mit uns feiern können. Das verleiht ja der ganzen Geschichte hier noch etwas mehr Pomp und Feierlichkeit. Das ist ja toll. Und die Freude hält so lange an, bis halt die ersten Custodes anfangen, und zwar Custodes zu Hunderten, anfangen die Thunder Warriors zu massakrieren. So stark und groß und kriegsgestellt die Thunder Warriors auch sind, machen die Custodes im Prinzip kurzen Prozess mit denen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tritt auch eine erste Proto-Astartes-Legion damit auf den Plan und macht mit. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht, welche es sind, weil ich hatte irgendwie die erste Legion im Kopf, aber die sind erst später bei der Verteidigung des Imperialen Palastes dabei. Müsste man vielleicht sogar nochmal nachlesen. Legen wir später noch in die Beschreibung. Die Thunder Warriors werden von den Custodes bis auf den letzten Mann fast ausgerottet. Und ein paar wenige, wird nicht näher darauf eingegangen, wie viele es sind, schaffen es, sich abzusetzen und verschwinden erstmal. Besagte Uwoma Kendawire, die ist Grand Provost Marshal. Das ist damit, also sie ist ein High Lord of Terra und das ist sowas wie das ist die Chefin des Adeptus Abitus, also der Polizeitruppe im Prinzip. Die stößt bei der Aufarbeitung dieser Geschichte auf irgendwie Ungereimtheiten und denkt sich, das ist aber komisch. Lass ich mir mal den Valdor kommen und verhöre den mal, weil sie hat ja als High Lord of Terra uneingeschränkte Befugnisse. Aber dieses Verhör muss man sich im Prinzip so vorstellen wie der Typ von Facebook, wo der vom amerikanischen Senat irgendwie mal ein bisschen befragt wurde, der einfach gesagt hat, lass das jetzt mal hier über mich ergehen und da, wo ich keine Lust habe zu antworten, da tue ich es halt einfach nicht. Meine Zeit ist eh vorbei.
Mark Zuckerberg also so getan hat, als sei ein normaler Mensch, also ein menschliches Wesen und dann so reptilienartig vom Ausschuss saß.
Die Dame Kendawire kommt dann halt aufgrund der Ungereimtheiten zu dem Schluss, dass die Auslöschung der Thunder Warriors nicht rechtens sein kann und dass eventuell unter Valdor ein Coup gegen den Imperator geplant wird und die fängt an, Truppen zusammen zu ziehen und zusammen mit Armea Astarte, die im Prinzip Mutter der Astartes, daher auch der Name, wollen die halt irgendwie denken die sich dann, dass der Imperator dann halt auch dann doch irgendwie davon gewusst haben muss, weil das kann er nicht, weil der Imperator weiß ja alles und im Endeffekt erkennt sie dem Imperator den von John Grammaticus erwähnten blutrünstigen Bastard und denkt sich halt, nee, das geht so nicht, da müssen wir eingreifen als Korrektiv. Und dieser kleinen Truppe schließen sich dann halt auch noch die letzten überlebenden Thunder Warriors an, unter der Führung von Ushotan. Eine ziemlich abgerissene Truppe, die werden halt auch beschrieben als, die Rüstung ist an allen möglichen Ecken und Enden notdürftig geflickt, alle haben irgendwelche spastischen Zuckungen aufgrund von Verletzungen, aber auch halt die Nerven von denen machen nicht mehr mit, also der körperliche und geistige Verfall aufgrund der Überbelastung des Körpers durch die ganzen diesen Zuchtprozess, der ist absolut zu sehen. Und die greifen halt dann den imperialen Palast an, wundern sich, dass sie so einfach reinkommen irgendwie, aber dann schnappt halt die Falle zu, die Custodes unter der Führung von Valdor mit Hilfe der ersten Protolegion, also die Dark Angels, massakrieren bis auf eine kleine Handvoll sämtliche Thunder Warriors. Der Imperator hatte das alles vorhergesehen, natürlich, weil er ja quasi allwissend ist. Und ein paar Thunder Warriors können sich tatsächlich wieder retten. Einer von denen baut so eine Art Gangsterkönigreich auf und Kenderwire darf merkwürdigerweise ganz friedlich im Exil abseits des imperialen Palastes leben und ein ganz einfaches bäuerliches Leben führen und stirbt dann irgendwann eines hohen Alters. Und damit ist dann die tragische Geschichte der Thunder Warriors, die ja eigentlich nur dem Imperator gefallen wollten, zu Ende.
Gab es nicht noch irgendein Zitat, was Aranis dem Valdor ans Ohr gesagt hat?
Boah, ja. Der sagt, da wo, wie gesagt, ja die Custodes so menschlich und gefühlsmäßig völlig verkümmert sind und im Prinzip mit dem Menschen gar nichts mehr zu tun haben, spuckt der sterbende Ushotan, dem auch schon, ja genau, dem fehlt auch nur noch ein, also der hatte auch schon einen Arm und blutet halt mit und mit aus. Da sagt er dann halt zum Valdor von wegen hier, du meinst, du tötest uns jetzt hiermit, aber wir haben wenigstens gelebt, ne? Und du bist ja auch gar kein Mensch mehr und spuckt dem das so entgegen und Valdor sagt nur so, ja, dann ist es halt so und schlägt ihm den Kopf ab.
Ja, und ich finde das halt eine sehr, sehr wichtige und symbolische Sequenz auch für den ganzen Bruderkrieg, der noch folgen wird. Also genau für
das Moment. Ja.
Ja, das ist halt immer genau der Punkt, den der Imperator dann von den Astartes auch trennt. Ne? Also ja.
Halt auch, weil die Astartes halt alleine stehen. Die haben, ja. Der Imperator
man könnte ist, sagen, trennt der Imperator sich selbst hat nicht hinzugelernt.
Nee. Oder er hat das alles so berechnet. Kann ja auch sein.
Oder vielleicht ist er gar nicht oder so clever.
Ja, es kann ja auch gut sein, dass der Imperator später gedacht hat, er wird von Horus erschlagen und einfach wiedergeboren, aber gut, das sind ganz andere Themen.
Es ist so schneidend.
Nein, nicht in den Thron. Nein. Und dann lebt er weitere 10.000 Jahre.
Muss bis in eine Ewigkeit Run von Metallica hören.
Ja, als Gemüse.
Nee, das werden wir nächste Folge bestimmt nochmal besprechen. Genau. Und das war quasi auch das Ende der Vereinigungskriege. Also damit ist das quasi besiegelt. Mit dem Ende der Thunder Warriors war die Erde quasi vereinigt.
Da ging es auch nahtlos weiter nach vorne.
Quasi.
Quasi, genau. Aber nach dem Ende der Einigungskriege gab es danach gab es noch weiterhin natürlich Aufstände gegen den Imperator auf Terra. Weil das ist ja nicht von heute auf morgen einfach so vorbei. So, das geht ja nicht vom, also das funktioniert ja nicht.
Nee, also es gab zum Beispiel einige Stadtstaaten, irgendwelche Provinzen, Königreiche, die haben sich dem Imperator halt nur angeschlossen, weil sie gedacht haben, okay, ist jetzt wahrscheinlich gerade die beste Lösung, wir verfolgen aber eigentlich eigene Pläne, aber wir wollen jetzt gerade irgendwie nicht ausgelöscht werden, wir wollen nicht, dass an unserer Bevölkerung ein Genozid durchgeführt wird, und wir halten immer seine Flagge hoch und der wird eh wieder gehen, wie alle anderen Warlords vor ihm.
Aber gefasst hat, machen wir wieder, was wir wollen.
Ja, er ist natürlich nicht nur irgendein komischer Warlord gewesen, der mal so daherkommt, sondern Big E hat sich natürlich überlegt, länger zu bleiben. Und im Zuge dessen hatte er sich auch überlegt, dass er dann natürlich seine neuen Astartes-Legion mal ausprobiert. Ne? Man macht ja auch so eine kleine Probefahrt, wenn du dir ein Auto zulegst oder sowas. Ne? Und genauso hat er das dann mit seinen Legionen, mit den neuen Astartes-Legionen gehandhabt, zum Beispiel mit den Thousand Suns. Mein persönliches Steckenpferd an dieser Stelle, muss man erstmal kurz sagen. Ja? Also die staubigen Jungs in ihren Blechdosen.
Dass die
das spätere staubigen Jungs, ja. Nee, aber die hat er dafür benutzt, um die Aufstände, die später, oder was heißt später, aber die eigentlich, ja, doch direkt nach den Öffnen einer Bierdose entstanden sind.
Nein, das war ein Gefallen nach Thunderbomb, ja.
Nein, genau. Er hatte den Glück.
Habibi.
Er hat natürlich dann Widerstandsnester und Co. damit zerschlagen. Halt. Also mit der 1000 Satz, er wollte mal gucken, was können die, wie kann ich die einsetzen, und bevor man sich so zum Nabbel macht, irgendwo im Universum macht man das natürlich direkt auf Terra, da wo es die Nachbarn nicht mitkriegen.
Ja, und genau in dem Zuge hatte ich kleine Hausaufgaben gegeben an alle. Außer Santa haben die auch alle gemacht, weil Santa hat seinen Turmbeutel vergessen. Und zwar sollten wir uns so unsere Lieblingsschlachten rund um die Vereinigungskriege raussuchen. Und wir haben alle drei eine Schlacht mit Astartes genommen, witzigerweise.
Ja, tatsächlich.
Das war brutal.
Wer möchte anfangen?
Ich?
Ja, da darf ich, Entschuldigung. Nein.
Okay, das ist richtig schäbig. Dennis, möchtest du anfangen?
Grabowski fängt.
Nee, ich würde, weil ich wieder ins Schwafeln gerate, würde ich als Letzter.
Siehst du, guck mal, das finde ich perfekt, aber ich frage trotzdem aus Nettigkeit, weil ich gerade so asozial vorgegriffen
habe. Alte Schule.
Also ich. Es ist ein Alibi-Nachfragen. Du hast die Kommentare schon beantwortet, bevor er mit der Frage fertig war.
Leute, also ich sag, wie es ist. Da kommt der Themus-Räuber durch. Ich nehme alle.
Ja.
Alle.
Alle.
Dafür gibt's Fellatio-Servitor-Umbau.
Die mit
nice. Die große Servitor-Challenge von beiden Imperatoren, ja. Nichts Neues. Das ist der nächste.
Also der Katzen-Servitor mit der Münze auf der Box, ja, das ist meiner.
Das ist deiner, also, meinetwegen. Wenn du das im 28mm Maßstab baust, dann bin ich voll bei dir.
Ja. Ja, so, das ist aber ein interessanter Servitor. Der, was macht denn der? Ja, das ist ein Pimmellecker. Ach, wirklich? Ja, ja.
Das ist doch besser, als das, was ich gerade im Kopf hatte.
Ich hatte im Kopf den Klopapierträger. Ihr Butt Napkin Malone.
Ja. Wir haben übrigens 3 X'e in der Beschreibung. 3 X'e. Ne?
3. Ich bin ja nicht 2, nein 3. So, Legion unter der kleinen Geschichte.
Meine kleine Geschichte, ich habe den Namen der Stadt vergessen. Verdammte Achse, ich habe den Namen der Stadt vergessen. Das war irgendwas Richtung Orion.
Bitterfeld.
Bitter, Salzghetto,
oder?
Salzghetto. Nein, Ursch war es nicht, es war Salzghetto.
Es war eine aufständische Provinz gegen den Imperator.
Nein, es war keine aufständische Provinz gegen den Imperator. Und okay. Das ist das Geile, weil das macht es für mich halt so interessant. Die Stadt klingt ähnlich wie Orion. Oriok oder Okrio oder irgendwie sowas. Ich glaube Oriok oder sowas. Das kann man ja später nochmal korrigieren.
Nicht in einer Tonaufnahme, aber rede weiter.
Nicht in einer Tonaufnahme,
nehmen, man kann es ja die Folge einfach nochmal auf.
Man kann es auf Instagram mal reinbolzen, auf jeden Fall. So.
Das war irgendwo in Oriok.
Im Süden von Terra, ja, also ganz im Süden, im vereisten Süden, existierte diese besagte Stadt XY. Und ja, die haben so vor sich hingelebt, ne? Und genau nach der Manier, die Andi vorhin kurz mal beschrieben hat, so, ach Mensch, ja, jetzt kommt schon wieder der Nächste, ja, jetzt hissen wir halt mal seine Flagge und dann passt das schon, alles ist cool. Wir gucken uns das mal an, bla bla bla, ist ja interessant. Bis die die Vorgänger oder die späteren Warbearers geschickt wurden. Und die sind natürlich für ihre extrem zimperliche Art bekannt. Die wurden vom Imperator geschickt, um die imperiale Wahrheit zu verbreiten in dieser Stadt. Besagte Einwohner der Stadt haben sie gedacht, nee, das finden wir jetzt nicht so toll, das möchten wir doch bitte nicht. Also wenn ihr wieder gehen könntet, wäre das ganz nett. Was denken sich die, was haben sich diese die Heralds gedacht?
Ich weiß es.
Ja.
Sie haben das zu denken, dass sie das toll finden werden. So sieht's aus.
Also in meinen Gedanken hat sich das ungefähr so abgespielt. Irgendein komischer Typ mit einer weißen Fahne aus dieser Stadt erzählt denen, versucht ihnen irgendwas zu erzählen und währenddessen steht da ein Worldbearer oder später Worldbearer, lehnt seinen Bolter nach und sagt, ja, genau so sieht's
okay, damit aus. Okay, sie wissen ihre weiße Kriegsflagge. Sie haben damit angefangen.
Irgendwas, was hat er, ey Clarence, was hat er gesagt? Ja, ist mir scheißegal, ich bringe ihn um. So ungefähr. Naja, auf jeden Fall wurde dann besagte Stadt weggeflext, im wahrsten Sinne. Ja. Und das finde ich halt so geil, also na, nicht geil, das ist schon echt bitter.
Es kommt auch von auf welcher Seite vom Bolter du stehst.
Ja, auf der Seite, wo man den Abzug zieht, da wäre es natürlich geil.
Dann ist es geil.
Genau. Aber die die Überlebenden dieses asozial enormen Massakers, um es mal so zu sagen, konnten sich in unterirdische Eishöhlen flüchten unter dieser Stadt. Und dann denkt man sich natürlich, ja, okay, gut. Und dann der Drop ist gelutscht,
als Feierabend. Der Ort hieß übrigens Oriok.
Oriok, sag ich ja, Oriok, so genau.
Habe ich gerade mal
Oriok. Dankeschön, das ist sehr nett recherchiert. Dankeschön, das ist mir echt entfallen, sorry. Dafür nochmal. Aber wie gesagt, diese
top vorbereitet.
Diese Höhlen, ja, richtig gut. Für die zweite Aufnahme ist es gar nicht mal so scheiße.
Jetzt mach weiter.
Oder? Die Höhlen mit den alten und gebrechlichen und den ganzen, generell den ganzen Überlebenden, wurden halt mit Lava geflutet von den Worldbearers. Und dann denkt man sich natürlich so, keine Ahnung, leg dich niemals mit der Kirche an.
Ja, aber
nein, leg dich niemals mit der Kirche an.
Aber das waren ja noch nicht die Worldbearers, das waren ja noch die Dusk Raiders und die haben halt auch den Hintergrund.
Was?
Nicht das Grace, Imperial Harris, Entschuldigung. Die haben ja den Hintergrund, dass sie eigentlich nur aus Nachkommen von Rebellen aufgestellt
wurden. Willst du damit sagen, dass der Grundstock einer Legion aus verdorbenen Kriminellen besteht?
Ist ja zum Haare raufen.
Skandalös.
Du siehst meine Frisur und kommst mit solchen Aussagen, ich bin schockiert. Es war halt eine Boost-Legion. Also die hat man halt immer genommen, die kam halt immer vor, wenn wirklich jemand es eigentlich hätte besser wissen müssen, dann kam halt die Imperial Heralds und haben sie noch
Lirum Larum
erzogen.
Das hat sie aber gerade ganz gut beschrieben, was sie eben gesagt haben mit dem, die kleine Anekdote mit dem Bolter durchladen und.
Ja, klar.
Ja, genau das.
Kommt doch bitte zum Imperator, die wollen wir nicht. Okay, dann bringen wir euch alle um. Und eure Frauen und eure Kinder und eure Hunde.
Es zeigt ja auch schon vorm Finden der Primarchen, dass so ein Wesenszug in den Legio Astartes durchaus vorhanden ist. Und dass eine gewisse Legion ja auch immer eine gewisse Aufgabe erfüllt, wie der Imperator es geplant hat. Und das wird ja auch in Burning of Prospero in dem Roman wird das auch ganz cool beschrieben, weil da gehen sie auch alle Legionen durch und sagen, welche Aufgabe, also nicht alle, aber es wird halt gesagt, dass jede Legion ihre Aufgabe hatte und dass zum Beispiel die Space Wolves sind sozusagen der Henker, so die Night Lords sind die Terroristen, die Raven Guards sind die Attentäter, so. Ja, und diesen Wesenszug hatten die Legionen auch schon bevor die Primarchen gefunden wurden. Also das ist immer ein ganz interessanter Fakt.
Und die Iron Warriors übrigens sind die Baumeister, nicht die Imperial Fists, nein.
Ja, nee, genau. Das stimmt. Dennis, willst du jetzt mal deine rausgesuchte Schlacht vortragen?
Gerne. Ich habe mir den Assault, also den Angriff auf die Tempest Galleries rausgesucht, nachzulesen nicht in dem Roman, sondern im Horus Heresy Kampagnenbuch 2 von Forgeworld. Gerade als Softcover für einen Fuffi zu bekommen, von der Forgeworld-Seite aus. Also kann man ruhig mal, die sind alle super. Gerade die frühen, die noch von, wie hieß er, Dan Smith geschrieben sind.
Ja, ich hab den neuesten, diesen Crusade mit den Dark Angels gegen Nightlords, auch mega geil.
Ja, die sind wirklich super. Also das ist an Lore und so mit das Beste, was Games Workshop selber, also die Sachen von dem, die sind einfach fantastisch. Auch die ganzen frühen Imperial Armor, alle super. Egal. Auf jeden Fall, findet man das in dem Buch. Und zwar geht es darum, dass die 18. Legion, die Salamanders, die ich bis dahin eigentlich immer relativ langweilig fand, weil das im Prinzip die Guten sind, da in einem extrem epischen Giganto-Gefecht total kranken Scheiß reißen und das hat mich dann doch echt beeindruckt, weil es halt auch das Ausmaß ist absolut irre. Und zwar haben wir es, dass auf der kaukasischen Halbinsel eugenischen Oligarchen, was schon fantastisch ist, unter dem Anführer, der sich Ethnarch nennt.
Oh mein Gott.
Wie bitte?
Eugenische Oligarchen, wo sich der eine Ethnarch nennt.
Ja, also.
Dass du da gerade heil durchgekommen bist, beeindruckt mich zutiefst.
Ja, und es ist im Kaukasus, also Nachtigall, ich höre dir trapsen. So, dass die da eines der noch nicht in die Compliance gebrachten Reiche besteht. Schon früher während der Unification Wars schickt der Imperator Thunder Warriors dahin, um die halt in alter Imperator-Manier zu Klump zu hauen, besagte eugenischen Oligarchen und ihre Leute. Klappt aber nicht. Stattdessen sterben 10.000 Thunder Warriors und der Imperator beschließt, diese Region ein bisschen weiter hinten anzustellen. Gegen Ende der Unification Wars kommt er halt wieder mit mehreren Legionen an Astartes und fängt halt an, es ist mal wieder ein Berg, unter dem diese Leute da wohnen, den halt anzugreifen. Die Speerspitze dieses Angriffs bildet halt besagte 18. Legion, die Salamanders. Und bestehend aus 20.000 Astartes, die auch in voller Stärke da reingeschickt werden sollen. Allerdings bildet dieser Berg halt im Prinzip so eine Schutzkuppel, die noch verstärkt ist durch einen Schild, der durch Thermo ich habe es mir auch aufgeschrieben. Schwieriges Wort. Durch so eine Thermalenergie angetriebenen Apparillo, der halt in diesen Tempest Galleries steht, oder das ist halt ein riesiges Höhlenkomplex, dadurch wird dieser Schild befeuert. Den Salamanders obliegt es halt mit ihren 20.000 Leuten durch die Kruste dieses Berges durchzubrechen und die Tempest Galleries halt zu sprengen. Dafür besteigen die halt riesige Bohrtorpedos, mit denen die sich halt durch die Erdkruste bohren, und das halt auch ohne weiter zu murren stoisch auf sich nehmen und das dann halt in Angriff nehmen. Dabei kommt etwa ein Fünftel der Astartes unterwegs schon ums Leben durch tektonische Verschiebungen oder durch irgendwelchen Druck oder sonstige Ausfälle. Diese Bohrtorpedos können auch schon mal platzen oder in sich zusammenfallen. Aber Großteil davon kommt halt unten in diesem kilometergroßen Höhlensystem unten an und die betreten da im Prinzip eine komplett neue Welt. Das stelle ich mir ein bisschen so vor, wie, so wurde es auch in etwa beschrieben, wie in diesem Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Da ist dann halt dieser riesige geothermale Apparat, der von Tech-Ketzerei, also böser KI betrieben wird, die sich zuerst gar nicht um die Astartes, die da auf einmal mittendrin stehen, kümmern. Aber irgendwann werden diese diese Maschinen halt auf die Space Marines aufmerksam und es wird dann halt beschrieben, dass sie wie ein Organismus, der sich gegen einen Eindringling zur Wehr setzt, im Prinzip weiße Blutkörperchen schickt, um den Eindringling dann halt aus dem im Prinzip zu verschlingen. Die Space Marines wehren sich halt unter Aufbringung, also größter Mühen gegen die böse KI, wobei auch ein Großteil der Space Marines stirbt. Heißen die da eigentlich schon Space Marines? Weil die waren ja noch gar nicht im Weltall.
Ich glaube, Space Marine, dieser Begriff liegt so ein bisschen an der Konstruktion ihrer Rüstung, da sie ja schon diese magnetischen Füße und sowas hatten. Weil sie dafür ausgelegt waren und diese komplett in sich geschlossene Rüstung auch im All zu agieren, glaube ich. Ja.
Ja.
Du kannst sie auch Astartes nennen, wenn du dich dann
genau
fühlst.
Ja. Gender. Das fiel mir gerade so ein. Lustig. Ja, aber ich meine, dafür sind sie ja auch geschaffen worden, um halt im All abzugehen. Genau.
Der Name Space Marine kommt dann noch aus einer Zeit, wo die so ein bisschen weniger
so ultra brutal ja, halt, ne? Die kämpfen halt über einen Zeitraum von Wochen und irgendwann reißt halt der Kontakt nach außen ab. Die verbleibenden Truppen, die beim Imperator außerhalb des Berges mit dem Imperator zusammen warten, werden halt langsam ein bisschen hibbelig und der ein oder andere General fängt halt an darauf zu drängen, dass der Imperator dann doch langsamer angreifen sollte, weil irgendwann verlieren die halt ihren ganzen Schwung und dann wird das nichts mehr. Und dann sagt der Imperator halt, das Zitat, "They shall not fail me. They will return from the fire. Thus it shall be ever. It shall ever be." Und als er das fertig gesprochen hat, bricht halt der Schild in sich zusammen und die Truppen können halt dann da eindringen. Die restlichen Truppen dieser Ethnarchen hinwegfegen, die aus auch genmanipulierten Truppen, das ist zu der Zeit nichts Unübliches, und einem Heer aus versklavten Psionikern bestehen. Also die werden halt quasi restlos ausgelöscht. Der Ethnarch wird in Ketten gelegt und in den imperialen Kerker im Himalaya geschmissen. Viele, viele Kilometer von dort entfernt bricht einer dieser Bohrtorpedos, der letzte, mit 1000 überlebenden Salamanders dann wieder raus und ist der Grundstock für den Wiederaufbau der 18. Legion, bis sie dann später während des großen Kreuzzugs dann mit ihrem Primarchen wieder vereint werden.
Ja, nice. Das ist doch mal eine abgefahrene Geschichte.
Immer Potenzial. Ultra episch.
Immer so Potenzial für so einen Actionfilm, obwohl ich immer
so
ein bisschen skeptisch bin, was Verfilmung von Warhammer angeht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das könnte man auch als Spezialfolge nehmen übrigens. Und da habe ich
mögliche Filme. Geile Idee.
Ja, total. Aber ich finde das alles. Bin ja ein bisschen skeptisch. Aber gut. Meine rausgesuchte Schlacht ist die 8. Legion Astartes gegen die Saragorn Enclave. Die Saragorn Enclave, das war ein Stadtstaat, der hat sich während der Unification Wars sozusagen dem Imperium angeschlossen und sich dem Imperator ergeben. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass sie gesagt haben, okay, das ist nur ein Warlord von vielen, der wird auch vergehen, aber so wahren wir den Frieden und schließen uns ihm erstmal an, das ist jetzt gerade der Stärkste. So, der Imperator vereinigte dann aber die ganze Erde und die Sarah Gorn Enclave hat sich nicht wirklich vom Imperator losgesagt, die haben aber einfach ihren Scheiß weitergemacht und ihr Scheiß war, in diesem Stadtstaat krasse Genexperimente zu machen, halt krasse Chirurgie an Menschen durchzuführen, Mutanten zu züchten, zu Gen verbessern, aber über ein Maß hinaus, was der Imperator erlaubte. Und wie die in dieser Kurzgeschichte Child of Night, die habe ich noch gelesen, bevor die Aufnahme losging, wie das da beschrieben wird, ist das so ein bisschen wie, wenn einer von euch Bioshock 1 gespielt hat. Die Steinman hieß der Dr. Steinman, einer der ersten Bossgegner, der da auch so eine Art Abteil da unten in dieser Unterwasserwelt, wo er halt so krass auf Schönheitschirurgie und so abgefahren ist, super Facelifting to the max. Und so wird das auch so ein bisschen beschrieben in dieser Kurzgeschichte. Oder halt der Doktor von Beverly Hills aus Flucht aus L.A. mit Kurt Russell. Mega geiler Film. Auch so.
So ein geiler Film ist der Wahnsinn.
Chirurgisch optimiert bis zu einem unerträglichen Maß. So, und so wird diese Sarah Gorn Enclave halt beschrieben. Und die haben halt einfach weitergemacht mit ihren Supermutanten und alles, was nicht mehr in den Richtlinien des Imperiums sozusagen stattfinden durfte, haben sie in so einer Art Katakomben unter der Stadt verbannt, wo einfach nur widerliche Mutanten hausten und Gen-Fehlexperimente. Und dann hat der Imperator gesagt, alles klar, meine Geduld hat auch irgendwann ein Ende. Ich nutzt das einfach mal, um wieder mal eine meiner Astartes-Legionen auszuprobieren und hat dann die 8. Legion hingeschickt, die späteren Nightlords, um dem Ganzen den Garaus zu machen. Und ich sag mal, in dem Moment, wo eine Astartes-Legion aktiviert wird, gibt's halt auch keinen Raum mehr für Verhandlungen. Und so wurde dieser ganze Stadtstaat dem Erdboden gleich gemacht. Komplette Vernichtung, Terror, Gewalt. Und der 71. Präfekt Mortina dieser Enklave wurde von einem Nightlord Scriptor zu Tode gefoltert und zwar indem er psychisch immer wieder durchleben musste, wie sein Reich zerstört wurde, bis das Gehirn quasi flüssig aus den Ohren rauslief. Und also da wird auch schon klar, also wie das auch beschrieben ist, so der Himmel verdunkelte sich und nur Terror und Angst. Also die Nightlords waren schon lange, lange vor der Rückführung zu ihrem Primarchen Conrad Curse, waren das auch schon
eher verhaltensauffällige.
Ja, abgefuckte Terroristen, die einfach durch psychologische Kriegsführung ihren Feind brechen. So, und dieser Skriptor hat, wie gesagt, den Anführer dieser Enklave zu Tode gefoltert. Allein durch wieder und wieder Durchleben dieser brutalen und wirklich unmenschlichen Zerstörung seines Reichs sozusagen, ne?
Durch die psychische Fähigkeit des Auto-Replays.
Ja, gerne.
Einfach Auto-Replay, gib ihm immer und immer wieder hat er es durchlebt, aber hat selber sich immer noch ans letzte Mal erinnern können, so, ne? Also er hat immer wieder diese Szenen durchlebt, wie seine Leibwächter geschlachtet wurden und
erzähl das mal den Blood Ages, ihr könnt ihr ein Lied von erzählen.
Ja, super geil. Ja, das war so ein kleiner Ausflug, weil klar habe ich die Nightlords gewählt, weil ich begeisterter Nightlords-Spieler bin. Das ist halt kurz super nach der Vereinigung Terras passiert und ja, das war mein kleiner Ausflug. Ja, und damit haben wir auch, glaube ich, alles abgearbeitet, was wir abarbeiten wollten. Und jetzt gehen wir in unsere allepisodliche, sagt man das so? Allepisodliche Routine. Und zwar in unsere...
Ab jetzt sagt man das so.
Ab jetzt ist das in den Duden aufgenommen. Und Podcast Deutsch für Runaways. Ich gehe jetzt in unsere so Spotify-Playlist, und zwar Sonic Blaster 40K. Wenn ihr das mal angibt, kommt ihr direkt zu unserer Spotify-Playlist, die wir jede Folge erweitern mit, sag ich mal, mehr oder weniger stimmungsvollen Songs zum Thema unserer Episode.
Machen wir zwei Songs, da wir die erste Aufnahme...
Machst du viele Songs, wie du möchtest?
Das war nämlich auch meine Frage, weil ich fand mal den ersten Song beim ersten Mal ganz gut. Ich finde aber meinen jetzigen auch gut.
Ja, nochmal als kleiner Recap, falls ihr euch immer erst das Ende anhört, bevor ihr die Folge komplett hört.
So wie jeder normale Mensch das macht.
Wir haben diese Folge jetzt das zweite Mal aufgenommen, weil das erste Mal technisch einfach miserabel war. und Les Miserables. Übrigens Filmtipp der Woche. Les Miserables. Viel gesungen. So haben wir den Filmtipp.
Der ist unbeabsichtigt so lustig, der Film.
Der ist ein super Film. Und vor allem Hugh Jackman kann halt wirklich
singen. Russell Crowe nicht.
Wollen wir jetzt einfach alle mal kommentarlos unseren Song, den wir in der Originalfolge gewählt haben, sagen, ohne das irgendwie zu beschreiben? Ja. Okay, wir sagen erst unseren Namen und deinen Song. Ja. Andy, Operation Ivy, Unity.
Grabowski, Napalm Death, Collision Curse.
Santa Emperor mit, was war das?
Black Wizard.
Black Wizard, genau.
Dennis, Sleep mit Dope Smoker.
Ja, und jetzt sind wir bei der aktuellen Folge.
Jetzt wird's kriminell.
Noch einmal mit Gefühl.
Da ich dieses ganze Vereinigungsthema super finde und da es in Deutschland ja auch eine ganz tolle Vereinigung gab, und zwar die Wiedervereinigung von
Best. Wow. Meine Lieblingsvereinigung.
Würde ich unser aller Lieblingsvereinigung. Lieblingsvereinigung. Hätte es das nie gegeben, hätte ich meine Freundin und die Mutter meiner Kinder nie kennengelernt. Grüße gehen raus nach Brandenburg.
Das klingt jetzt anders, aber es ist eine und dieselbe Person, das muss man dann noch.
Ist nicht oft, aber manchmal ist es so. Würde ich gern The Pooties nehmen, die tatsächlich mal.
Von The Pooties?
Ja, The Pooties. The Pooties. Die Pooties haben tatsächlich mal englische Songs aufgenommen. Und zwar Teenage Wasteland von den Pooties würde ich gerne reinnehmen. Einfach um die Wiedervereinigung einfach mal mit den Unification Wars. Waren ja auch quasi Unification Wars. Und Wasteland passt ja auch irgendwie. Und Teenager, als wir alle mit Warhammer angefangen haben, Teenage Wasteland von
The Pooties. Ist das Original von denen oder ist das ein Cover von The Clash? Nee, The Who, oder? Clash, Who, Who.
Ich glaube, The Who haben es tatsächlich auch
original gemacht.
Aber
wir nehmen Clash, The Pooties.
In den Pooties. So, Santa.
Ich habe lange hin und her überlegt, und zwar geht's ja in dieser Folge ging's ja um den Imperator und die Wiedervereinigungskriege, halt vor allem um Big E. Und im 40. Jahrtausend ist halt schon so knapp 50.000 Jahre alt und sie ist schon relativ lange unbeweglich als Regelfall.
Jetzt komm auf den Hocker. Punkt, Alter.
Deswegen wünsche ich mir von den Randfichten alte Holzmischen.
Das ist so furchtbar. Alter, ey, ohne Scheiß. Aber auch dein scheiß Trommelwirbel, ne? Von ja, dies, das, jenes.
Das passt mir auf Arsch auf einmal. Kommst du aus dem Wort geflogen, 10.000 Jahre verschollen. Wo ist der Imperator? Ja, lebt denn der alte Holzmichel? Ja.
Sehr gut.
Dennis. Ich weiß nicht, ob das schon. Da ist mir doch gerade die Pinzette gefallen. Ich weiß nicht, ob es.
Da ist mir noch glatte Kontaktlinse rausgefallen.
Wie die dritten. Wenn ihr das noch nicht habt, würde ich mir von Bolt Thrower Powder Burns wünschen. Das ist für mich.
Haben wir noch nicht. Wir haben schon viel Bolt Thrower drin, aber das haben wir glaube ich noch nicht. Gerne.
Jetzt ist er der Einzige, der einen wirklich guten, ernsten,
vernünftigen
Song hat. Grabowski. Grabowski haut jetzt noch einen
Bischi raus. Bosch.
Bischi Bosch, der hoch.
Haganishu.
Scheiße. Genau. Ich dachte so, warte, Bischi Bosch, warte, da war doch was. Da jetzt hier natürlich so eins, ich muss natürlich jetzt eiskalt mitziehen, ist ja ganz klar. Also, wünsche ich mir in jener Nacht von D'Artagnan.
Wow. Endlich mal Mittelalter-Rock in unserer Playlist. Ich hab schon gefragt, wann das endlich losgeht.
Vor zwei Folgen hatten wir das Thema schon gehabt.
Jetzt
sind da hat sich keiner getraut.
Ich hab jetzt dann nichts anderes getraut. Mehr kommen.
Genau.
Ja. freut euch auf die Playlist, ist super. Vor allen Dingen der einstündige Stoner-Rock-Song und dann auf einmal Mittelalter-Rock. Das wird eine ganz tolle Playlist.
Du und sein Heino ist auch noch dabei.
Heino ist auch ganz am Anfang direkt. Macht am besten auf Shuffle, dann sehr überraschend. Ein guter Sex.
Ich möchte halt zum Playlist Sex, Liebe machen.
Der zwischendurch auch mal scheiße ist.
Ja, zu der Playlist ein erstes Date.
Wow.
Wenn du damit die Frau rumkriegst, ist es die Frau fürs Leben.
Bist du dir sicher?
Wieso? Heutzutage, ich kenne das alles nicht, weil ich so lange in festen Händen bin und so mit Familie und allem, aber ganz ehrlich, heute wird ja auch viel getindert und wenn man dann einfach jemanden antindert und einfach sagt,
das ist auch ein Tindergarten.
Wird gefragt, was wollen wir denn machen? Ja, jetzt auch ein Lockdown und so ist ja schwierig mit Dates.
Lass uns mal beschissene Musik für noch ficken.
Ja. Aber ey, willst du nicht zu mir kommen und wir hören einfach die Sonic Blaster 40k Playlist?
Und ist doch ein
guter Aufruf auf jeden Fall.
Wenn sie dann bei dir bleibt, gibt es zwei Möglichkeiten.
Wenn sie dann bei dir bleibt, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist es die richtige oder du bist nekrophil.
Ja. Ja, aber warum denn sie? Also wir sind hier auch komplett...
Ja, okay, ich gehe jetzt von mir aus, deswegen ja, war okay, ich jetzt nekrophil. Ja.
Aber ach, dann, so, du warst dann wird schon wieder witzig.
Ich bin es eigentlich Frauen immer noch.
Ja, okay. Dann wird schon wieder witzig, wenn dann das... wenn dann die uniformierten Herrschaften mit der Knifte drohen, ja, okay, und dann aber bei besagtem Date
was irgendwie, gerade?
Pass auf, okay, bei besagtem Date, dann allerdings irgendwie das so zustande kommt, ich sage, ey, ich hab's gerade noch zu dir geschafft, ey, voll cool und so, ja, lass mal Sonic Blaster voll die Geige hören.
Ja, aber
und,
allein der Titel,
und
der...
Und du drückst auf Shuffle und du drückst auf Shuffle und der erste Titel, der dann kommt, ist... You Can't Stop Steel.
Ja. Midnight, sehr geil. Ja,
richtig geil, richtig geil. Wenn vorher noch der uniformierte Beamte mit der Kniffe gedroht. Und
dann kommt der geile Holz mit dem ratzigen Ast.
Aber vor allen Dingen ist das ein super Opener, wenn du jetzt erstmal sagst so, ja komm, dann lass mal Sonic Blaster 40K hören. Und dann direkt hinten dran so, ah, du fragst jetzt bestimmt, wofür das 40K steht. Okay, ich erkläre dir das. Und dann so stundenlang ja, noch so,
ah. Ein Moment. Wir können uns den Podcast dazu anhören. Und schon sind die nächsten 10 Dates gesichert. Ist doch super.
Oder auch
eine kleine mal gar nicht. Ewigkeit später.
Ja, hey, super. Wir bringen Menschen zusammen. Total.
Oder wahrscheinlich ja ist es eher, dass wir die auseinanderbringen. So, weil die Erklärung rausgeht.
Dieser ja, Podcast aber, zerstört Beziehungen. Achtung, ab in Disclaimer.
Dieser ja, Podcast macht betroffen.
Wir reden über Genozide und ja. Hey Dennis, ja? vielen Dank, dass du da warst. Und wir hören uns bestimmt nicht das letzte
es war, Mal. Es war mir ein
riesiges Fest.
Mal wieder. Es hat super Spaß gemacht. wir sehen uns zum zur dritten
der Aufnahme.
Der Signification.
Ja, also selbe Stelle, selbe Welle, nächste Woche nochmal
dieselbe Folge. Die hat gar nicht auf Aufnahmen gedrückt.
Oh,
halt dein ja, Schatten. Da warte ich nur die ganze Zeit drauf, dass irgendwer sagt, er hat bei sich nicht aufgenommen und dann ist die komplette Spur.
Boah, ich hatte absolute Panik.
Also, nein. Alles klar. Nee,
Spaß, da fällt, Spaß. Da gibt's die Folge halt
einfach. Ich habe natürlich nur einen Jux gemacht, aber.
Nee, dann entfällt die Folge und wir laden nie wieder Fakt Gäste
ist, ein. Dennis, wir wollten dich nur verarschen. Wir nehmen gar nicht auf.
Ja.
Wir haben gar keinen
Bock. Wir wollten dich eigentlich mal wieder sehen.
Also. Ja.
Hey, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann wünschen wir euch jetzt allen eine gute Nacht. Bei uns ist es inzwischen 12:30.
Oha. Ist geil, dann kann ich noch 4 Stunden ja, malen.
Zum Glück müssen wir alle nicht mehr nach Hause laufen. Ja, dann wachen die Kinder auf. Na gut, ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Fahrt nach Hause. Und ja, ich hoffe, wir können das irgendwie noch zeitnah releasen. Und
ja.
Was denn?
Nichts.
Du redest so traurig. Es fühlt sich an, als würde gleich so ein
Klavier-Solo losgehen.
Ja, es ist so sad.
Ja, es ist eine erdrückende Stimmung auch jetzt. Weil das alles wieder vorbei ist, ne? Wir waren so voller Enthusiasmus, 2 Stunden später. Jetzt
muss ich wieder eine Woche warten, ja, muss ja wieder die Folge aufnehmen.
Nee, wir warten diesmal ein bisschen länger. Sonst würde meine Freundin mit jedes Wochenende
wechseln. So jung kommen wir nicht mehr zusammen.
Nächste Folge setzen wir wieder hier und nehmen wieder diese Folge auf.
Ist so. Ja, hoffentlich klappt das diesmal und,
Oh, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
Ja. Wir sehen uns in Episode.
Darf ich noch einen ganz kurzen Shoutout machen? Ich hab mir auch, Shoutout an, den Ad, bei Instagram bekannt als Death of a Rubricist, ist ein super Typ, macht ganz, ganz viel fantastische Umbauten, Space Marine, alles sehr grimdark und es ist auch der Initiator von dem Death of the Falls Primarkt Projekt und das ist wirklich ein super, super geiles Projekt eines zu einem sehr nischigen Lore-Stück aus dem 40K-Universum. Lohnt sich mal reinzugucken.
Ja, und damit verabschieden wir uns in diese laue
Mainacht. Ja. Aber eins habe ich noch, ganz kurz. Ja, es fällt mir gerade, ich habe es voll verpennt. Wo du vorhin kurz über meinen, oder wo du vorhin kurz erwähnt hast, dass ich meinen tollen Chaos-Dämon ja gewonnen habe, das letzte Spiel.
Ja.
Ganz liebe Grüße an Freddy.
Ja.
Ja, ich wollte dich ja grüßen, ich habe es dir versprochen, ich habe es nur eben voll verpennt. Das Spiel war exorbitant geil. Hat mega Laune gemacht und schön, dass du unseren Podcast feierst. Dankeschön.
Um Nies die Ehre zu halten, beim ersten Versuch hat er das ganz am Anfang gemacht, dich zu grüßen, ja, und nicht ganz am Ende.
Das stimmt.
Stimmt.
Ja. Stimmt. Aber auch Hopsa, damit mit den
warmen, wirklich sehr wohlklingenden Worten von Grabowski im Ohr verabschieden wir uns in diese kalte doch Nacht. Recht kalte Mainacht und oh fuck, es ist so unfassbar eklig. Wir wünschen euch allen eine ganz, ganz tolle Fahrt und irgendwie, ich weiß ja nicht, wie ihr alle Podcasts hört. Vielleicht gerade während der Fahrt so höre ich Podcasts oder gerade irgendwie ihr seid 16 und liegt mit eurer Freundin irgendwie auf einer Picknickdecke
muss,
und
muss, euer Bluetooth-Box. Das hast du schon beim ersten Sex.
Beim ersten Sex.
Aber was ist da?
Naja, auf jeden Fall, egal wie ihr den Podcast hört, wir wünschen euch einen ganz tollen egal Tag. Wie.
Ob auf dem Lokus oder
ein Tag auf dem Lokus, dann ist der Tag nicht gut.
Ey. So, wir müssen jetzt langsam mal rausgehen. Hey. Wir können das alle noch. Gute Nacht, schönen Tag noch.
Sander?
Oh, mach's gut.
Sander?
Ja.
Sander?
Ja.
Sander?
Ja.
Sander?
Ja.
Sander?
Ja.
Okay, benutze ein Kondom.